Das wimmert hier eigentlich so grauenhaft. Also, hallo, hier ist Steph Radio bei Radio Free FM, wie immer pünktlich, 13 nach 13. So wie sich das gehört, Thema sind Moderationssysteme und auch solche
Reputationssysteme,
Karma-Systeme, wie auch immer sich das Ganze so in Foren, Usenet und sonstigen Gedöns, was es heutzutage gibt, nennt. Anwesend sind der Michael.
Hi.
Ja, hallo. Tobi.
Hallo.
Benny.
Hallo.
Ja, Mev ist auch da, aber Hallo. Der möchte anonym bleiben.
Ja. Pseudonym muss reichen.
Genau. Mev, tut mir leid, wir müssen dich mit einem Pseudonym belegen, wir nennen dich einfach Mev, ist das okay?
Ja.
Okay, ja. Also Michael, nachdem das ja deine Chance ist, fang nochmal an.
Ja, dann... Genau, Reputationssysteme, wobei Karma-Systeme, was du gerade gesagt hast, gefällt mir fast sogar noch besser. Karma, das hat was. Ja. Also wir wollen uns ein bisschen über Reputationssysteme unterhalten. Was ist Reputation? Naja, Reputation heißt, ich habe aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit ein besonderes Standing, eine besondere Vorqualifikation, Leute vertrauen mir oder bestimmte Sachen sind mir erlaubt, die anderen nicht erlaubt sind, auf der Basis dessen, dass ich halt einen guten Ruf habe. Also eine Reputation ist sowas wie ein guter Ruf und je nachdem, wie gut mein Ruf ist, gibt es Systeme, dass ich dann mehr Sachen darf. So, die klassischen Sachen sind halt Moderationssysteme, dann kennt man auch ein paar populäre Beispiele aus dem Internet, da wird man ein paar besprechen, kurz erzählen, wie sowas funktioniert und warum sowas Sinn macht und wie man sowas austricksen kann vielleicht auch.
Genau, warum macht es Sinn und warum macht es keinen Sinn?
Genau, beides. Und dann vielleicht auch noch ein paar esoterischere Sachen ansprechen, was man mit Reputationssystemen machen kann. Zum Beispiel Päckchen verteilen, BitTorrent etwa. Oder was haben wir noch? Ich habe mir noch ein paar lustige Sachen aufgeschrieben. Muss mal schauen.
Ja, wenn du jetzt noch Zettel und Papier da hättest, gell?
Ja, Analogwerkzeug.
Und deine Notizen und wenn du das da hättest, dann musst du warten, bis die Kiste bootet.
Ja, aber wir fangen eh an mit Moderation und dann hat das auch noch so ein bisschen Zeit. Also Leute, hier, wir haben ja genügend Leute da. Was kennt denn ihr so in Richtung Moderation? Wie funktioniert das? Wollen wir ein bisschen erklären?
Ja gut, hallo. Wir haben zwei große Karma-Systeme momentan im Netz, die jetzt wirklich bekannt sind, so technologietechnisch drauf. Da gibt es zum einen Dick, wo Mike voll der Fanboy ist. Yeah. Und dann gibt es Reddit, wo ich dann voll der Fanboy bin. Ich erzähle mal ein bisschen zu Reddit, weil das kenne ich ein bisschen besser aus. Reddit ist mittlerweile ziemlich politisch angehaucht, hat damals gestartet als reine Technologie-Webseite, so wie Dick eigentlich auch. Ist denn, ja, wurde gegründet, vielleicht kann man sogar sagen, weil das nämlich ziemlich wichtig ist, von wer es gegründet hat. Paul Graham, das ist einer von diesen Lisp-Jüngern, also Leute, die Lisp lieben, lieben Paul Graham. Paul Graham ist so eine Internet-Figur, die, ja, die muss man einfach lieben, so wie Jigstra oder so. er hat das dann halt populär gemacht, dieses Reddit, weil das halt über einen seiner Funding-Systeme lief. Das, er hat da, keine Ahnung, 5000 Euro bezahlt und deswegen haben die ihm halt, keine Ahnung, ein paar Millionen rausgeschlagen. Das ist, die Seite ist ziemlich simplistisch, also du hast keine Ahnung, wenn du auf reddit.com gehst, mit Doppel-D, dann hast du ungefähr 10, 12 Links mit einem Titel und nebendran hast du einen Pfeil nach oben, einen Pfeil nach unten. Du kannst dich registrieren und kannst dann diese Seiten dann hoch- oder downvoten am Ende. Und diese Simplicität ist halt anscheinend irgendwie der Faktor, der ihn unterscheidet von Dick, wenn man jetzt mal ganz nur aufs Design schaut.
Also ich kann mal erzählen, was Dick ist, als nicht Gegensatz, sondern im Prinzip genau das Gleiche. Bei Dick läuft es ähnlich, man hat neue Meldungen, neue Nachrichten, die werden abgegeben bei diesem Dick.com, D-I-G.com. Und die Nutzer dürfen dann eine Story diggen, das heißt, man kann jeweils einen Punkt vergeben für diese Meldung, wenn einem diese Meldung gefällt. Und entsprechend, wenn dann sehr schnell sehr viele Dicks kommen, dann landen diese Nachrichten auch auf der Homepage. Das ist immer so der Knackpunkt, ob eine Nachricht auf die Homepage kommt oder nicht. Dann wird sie halt gesehen oder nicht gesehen. Wie das dann im Detail funktioniert, das ist dann jeweils noch unterschiedlich. Also da machen sie bei Dick beispielsweise ein relativ großes Geheimnis drumherum, wie lange dann so eine Nachricht beispielsweise oben bleibt, wann sie wieder unten, wann sie wieder verschwindet. Da spielen dann solche Faktoren mit, wie schnell diese Dicks kommen für eine bestimmte Meldung, natürlich wie viele Dicks für eine bestimmte Meldung kommen. Es spielt in dem Fall nicht so sehr viel eine Rolle, von wem die Dicks kommen. Also das, was wir mit Karma und Reputation in dem Beispiel haben, bezieht sich auf die Meldung an sich. Also eine Meldung bekommt mehr Reputation, mehr Karma, mehr Relevanz. Je höher halt oder je mehr Dicks dann ankommen, oder wie heißt das bei Reddit, sag mal, gibt es einen Begriff?
Upvotes. Also ein bisschen die Pfeile nach oben, einmal nur, die man sagt, so und so viele Pfeile nach oben. Mhm. Oder was ist momentan hot und was ist nicht hot? Also so ein bisschen, ja, wie die Webseiten halt, man das kennt.
Ja, ich meine, im Chat heißt gerade, was gerade hot ist, ist Vote up if you want George Bush in prison.
Ja, bravo.
Ja, das ist ein Punkt von Reddit. Reddit ist mittlerweile sehr, sehr politisch geworden. Wir hatten, früher war das wirklich alles, man hat nur über Programmiersprachen und was es sonst so freakige und geekige Themen gibt.
Ach so, dann das klassische Vote up if Lisp sagt.
Gab's nie, es gab immer nur C++-Sachs oder C-Sachs.
Also auch da schon einseitig.
Es ist sehr stark auf High-Level, also wenn man Programmiersprachen redet, dann ist es sehr stark High-Level. Also Lisp, ich meine ganz klar, wenn Paul Graham was sagt, dann folgen alle.
Würdest du sagen, dass es jetzt, also ich höre da schon richtig raus, dass es was Schlechtes ist jetzt?
Die Politik meinst du jetzt?
Ja, dieser Trend, dass das Thema, was auf Reddit aktuell ist, sich mehr Richtung Politik und weg von Computern verschiebt?
Ja, das ist es ist ja immer dieses Eternal September, muss ich mal kurz ansprechen.
Okay, erklär, was September ist, ja.
Eternal September war 1989, glaube ich, im Usenet. Hat jemand einen Post geschrieben, dass hatte Eternal September angefangen.
Ja.
Und was er damit meinte, war, in diesem Jahr wurden die Leute, die American Online hatten, also AOL, die wurden ins Usenet reingelassen. Das heißt, er hat gesagt, ab jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist nur noch Deppen helfen und keiner von denen bringt irgendwie was Gutes für die Community. Und das ist halt dieser Eternal September-Effekt, den hat, glaube ich, jeder, der die Community joint, ungefähr wahrscheinlich so 3 Monate danach, meint er, jetzt ist alles scheiße. Damals war alles schön. Und die Leute, die am längsten da sind, sagen dann, das ist schon am längsten alles scheiße. Was sie jetzt aber gemacht haben mit Reddit, oder ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, so offensichtlich oder nicht, auf jeden Fall. Es gibt einen Subreddit, das ist also, es gibt in verschiedene Kategorien. Die haben nicht so Text, weil das ist nicht 2.0, was sie da haben. Die haben Untergruppen, wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik haben wir mittlerweile und Programmieren. Und Programmieren ist eigentlich jetzt die Sub-Community, die es damals am Anfang gab. Die ist jetzt einfach nur in eine Untergruppe gegangen. Deswegen, aber es ist immer noch derselbe Trend. Also was momentan aktuell ist, ist immer noch die Programmiersprachen wie Haskell, OCaml, das neue JavaScript mit auf der ML-Basis, also ECMAScript hier plus, keine Ahnung.
Auf ML-Basis? Wow.
SML, ja. Und es ist alles, was, also Themen, die halt interessieren, sind meistens kompilier irgendwas zu einer anderen Sprache. Am meisten ist es jetzt JavaScript, weil JavaScript möchte keiner schreiben. Aber.
Verständlich.
Ja, auf jeden Fall, jetzt treffen sich halt alle Leute in diesem Programming-Subreddit.
Das heißt im Prinzip dann, dass sich diese Reddit-Community schon anfängt aufzusplitten in diese bestimmten Unterbereiche, weil wenn sich da jetzt die Leute, die länger dabei sind, nicht mehr so richtig wohlfühlen auf der Homepage, auf dem Mainstream,
ja, es kommt
ist das dann ein Skalierungsproblem, dass diese sozialen Geschichten mit Karma und wir bewerten alles selber und alles egalitär, dann doch, ja, ist das Problem.
Das ist aber gar nicht Reddit-spezifisch, das ist, glaube ich, komplett im Internet Community. Die Community-Größe kann einfach nur eine Fixed-Größe haben und danach ist einfach, wenn die Großteile Leute einfach keinen Plan haben von dem, was sie machen. Ich meine, ich zähle mir selber auch zu, ich bin auch nur einer, der nur liest, ich submitte nicht irgendwelche Links oder so. Mhm. Aber wenn der größer ist als die sogenannten Content generieren, dann hast du halt ein Problem.
Wenn also die Consumer mehr sind als die Producer.
Genau.
Nein, wobei in der Theorie ist ja genau das der Punkt, dass eben nicht die Produzenten sagen, wo es lang geht, sondern dass eben die Consumer sagen, wo es lang geht. Also ja, klar, bist du als Consumer ja auch im Prinzip dafür verantwortlich, was auf der Homepage landet und was nicht.
Klar, vielleicht aber ist das ein Effekt soziologisch aus der Gruppentheorie in dem Sinne. Also dass so eine Gruppe, sagen wir mal, wenn sie 15 bis 30 Leute maximal übersteigt, nicht mehr übersichtlich ist, nicht mehr jeder jeden kennt, nicht mehr so das Ganze gruppendynamisch wahrgenommen wird, sondern dann so in der Vielfalt zerflitzelt und dergleichen, die dann ja eine andere Art von Dynamik einfach hat.
Meine Dörfer skalieren halt nicht und
so in der Art.
Wie man an Berlin sieht, man muss halt viele Dörfer aneinander kleben, damit man so was Ähnliches wie eine Stadt kriegt.
Ja, wobei Berlin ist ein sehr perverses Beispiel. Berlin besteht in einer gewissen Sicht nur aus Dörfern.
Ja, drum erwähne ich es.
Also ich finde es spannend bei Reddit, dass das sich jetzt so selbst organisiert. Na gut, das Selbstorganisieren ist ein bisschen zu viel gesagt, weil diese Themenbereiche, die werden ja dann doch von den Betreibern eingerichtet. Also die Kategorien finden sich nicht selber, sondern das wird dann doch von einer Art Moderator gemacht. Ja gut,
die Kategorien sind nicht wirklich spezifisch. Also wenn du in Programming Reddit reingehst, dann sind das nicht nur Programming-Sachen, das sind einfach eher Sachen. Kategorien sind eher so angesehen, das sind Artikel, die vielleicht Programmierer interessieren könnten. Mhm. Also Wissenschaft ist dann auch mal reingemischt oder sonstiges. Also das ist dann schon eher an die Person gerichtet und nicht an, es muss was mit Programmiersprachen zu tun haben. Das ist nicht, so ist es nicht.
Ja, dann lass mich trotzdem mal fragen, wenn jetzt in den entsprechenden Foren immer mal wieder über bestimmte Dinge diskutiert wird, dann zumindest bei Medien wie News war es zum Beispiel so, da stimmte das nie so ganz genau mit dem Gruppennamen überein. Meistens waren dann doch die Sachen zu vielfältig in dem Sinne. Und wenn das dann genügend viel kam zu bestimmten Themen oder was, weil dann hat man die Gruppe halt entsprechend aufgesplittet und dann weitere Untergruppen gemacht. Ist das bei dort im Prinzip auch so? Also dass das aufgegriffen wird von den Moderatoren?
Nee, weil die Moderatoren sind nicht dynamisch genug zu dem. Also es sind, glaube ich, nur zwei Leute, die das mittlerweile noch machen. Die wurden jetzt aufgekauft vor einem Jahr, glaube ich. Also die Kategorien sind wirklich. Eigentlich kann man sehen, dass die Moderatoren gar nichts machen. Das ist eigentlich komplett, die ganze Community regelt sich selber.
Ja. Von Moderation zu sprechen ist auch fast schon ein bisschen zu viel, gerade bei Reddit und Dick. Ja. Also Moderation, das Einzige, was mir jetzt bekannt war, und das ging auch voll in die Hose, war, dass sie diese DVD-Encryption-Keys mal runtergenommen hatten. Und dann hat das ganze Internet plötzlich rebelliert und diese Keys sind überall aufgetaucht, auf allen möglichen Weblogs und Webseiten, und es ist auch auf Dick tausendmal repostet worden. Also selbst solche minimalen Moderationsaufgaben, wobei man muss dann schon wieder fast sich überlegen, ob das eventuell sogar gerechtfertigt ist, wenn dann ganz üble Hämmer dabei sind. Also
das war ja Zensur und du kannst, es ist ja, ich weiß nicht, es gibt ja sogar, kennt ihr vielleicht die Webseite 4chan? Keine Ahnung, sehr japanisch angehaucht, jeder, Leute posten nur Bilder, eigentlich gar keinen Text, das geht nur um Bilder. Und die sind auch bekannt, dass sie gerne mal Webserver und so dossen. Also dossen heißt einfach nur die Webseite lahmlegen. Und ja, die nennen das halt Anonymous Never Forgets. Und Anonymous ist blind und keine Ahnung. Anonymous machen alle fertig, weil die sehen sich halt eine große Masse. So wie, keine Ahnung, in der Bibel vielleicht Legion. Legion, wir sind Legion. Oder wir sind die Legion. Und ja, die wollen halt einfach alles zerstören.
Der virtuelle wilde Mob.
Genau. Und wenn du den...
Nein, sowas nennt man gerechter Volkszorn. Oh.
Auf jeden Fall, der Hacker an sich und Leute, die auf Reddit gehen, identifizieren sich oftmals mit der Hackerbewegung. Die mögen halt keine Autorität. Wenn jemand zensurieren möchte, dann hast du einfach den Mob am Arsch. Ich meine, das kannst du gar nicht machen.
Ja, wenn man sowas nett ausdrücken möchte, dann kann man sowas ja auch Selbstreinigungskräfte des Netzes nennen. Das ist einfach unerwünschter Content, unerwünschte Leute durch die schiere Masse oder durch qualitativ interessante Beiträge dann einfach, ja.
Ja, ich meine, dafür gibt es ja das schöne The Internet treats censorship like damage. It roots around it.
Ja, genau, das ist gut. Ja.
Ich kenne die Variante eigentlich immer anders. Irgendjemand postet irgendeinen Artikel, der nicht erwünscht ist und tritt damit einen Flame War breit, der das Thema komplett übernimmt.
Ja, also es gibt ja zwei Wege. Vielleicht machen wir das einfach als nächsten Top, wie man mit sowas umgeht, wenn man keine Moderation hat. Also die zwei Wege, die ich kenne, man sagt einfach, okay, füttere diesen Troll bitte nicht, damit einfach Beiträge, die keinen Sinn machen, die vielleicht sogar falsch sind oder provozieren sollen, gar nicht zum Beispiel bei Dick auf eine Homepage kommen oder im Usenet einen großen Thread auslösen mit vielen Kommentaren, mit viel Aktivität.
Erfordert aber viel Mob-Disziplin.
Das erfordert Disziplin, genau. Das funktioniert nicht immer.
Ja. Kannst du halt mit Technik ein bisschen forcieren auch. Ich meine, bei Reddit ist das so, dass jeder Kommentar, wie bei YouTube oder sonstigen, jeder Kommentar kann auch gewotet werden. Also wenn jemand trollt, dann kriegt er halt ein paar Minuspunkte und wird automatisch für dich unsichtbar gemacht. Du musst ihn aufklappen. Du musst also schon zeigen, dass du ihn jetzt unbedingt sehen möchtest, weil du vielleicht, du siehst all die anderen Beiträge, die vielleicht in der Response drauf sind, aber du siehst nicht den Originalen. Mhm. Und deswegen kann man halt das ein bisschen, ich meine, Leute, die jetzt nicht wirklich auf Flame, auf Trolle anspringen müssen, also wenn man einfach nur ein bisschen ja, apathisch durch das Internet durchsurft, dann kann man diese halt einfach ignorieren, indem die halt nicht sichtbar gemacht werden. Weil Leute, die eigentlich, es gibt natürlich auch andere Leute, die einfach nur Flame wollen, und dann klicken sie halt, ich möchte gerne den Kommentar sehen und dann geht's halt los.
Mhm. Ja. Haben wir halt nur das Problem, wenn man seine 50 Bots hat, die schauen, ach, hat er wieder was gepostet? Flame, 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 runter, 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 kommt er schon ja, bei minus 50, das sieht nie irgendjemand.
Ja, das Problem mit den Bots ist nochmal ein anderes, das ist dann auch, ja, ja.
Ja, oder du hast einfach nur 50 Idioten, die das von Hand machen.
Okay,
ja,
stimmt.
Das gibt's.
50 echt
nicht. Ja. Wenn der irgendwas sagt, komm, das muss schlecht sein. Gar nicht lesen, muss schlecht sein, fertig.
Ja.
Und also, ich meine, die funktionierende Version von ignorieren ist selber ignorieren. Das ist ja das, was im Usenet gemacht wird.
Ja.
Der hat das gepostet und danach gibt es 50 Antworten. Ja. Ja. Zuklappen, gelesen.
Ja. Und das geht dann bis hin zum berühmten Kill-File nach dem Motto, es werden automatisch von meinem Reader Postings von bestimmten Absenderadressen einfach schon mal von reingelöscht, weil ich weiß ja, aufgrund seiner Reputation, den will ich gar nicht mehr lesen.
Ja. Wobei es ja in den Score-Files auch noch schönere Sachen gibt, wie, okay, wenn es der schreibt, geht das Score runter. Wenn dieser andere drauf antwortet, den kenne ich, der antwortet nur drauf, wenn der andere zufälligerweise was Vernünftiges gesagt hat, dann geht das Score wieder hoch.
Aha.
Das kann man auch machen, da kann ja, man das vernünftig benutzen. Das ist
immer situationsabhängig, weil es gibt zum Beispiel einige Running Gags bei Reddit. Ja. Wie zum Beispiel, es gibt einen Username, glaube ich, heißt 9/11 was an inside job. Und bei jedem Thema zu Gebäuden oder sonstigen Dingen kommt dann halt 9/11 was an inside job.
Tja.
Und dann, ja, und das ist ja genau wie bei Slashdot, da gibt es ja auch diese Running Gags, das sind ja diese Subkulturen. Wie zum Beispiel, ja, in Soviet Russia, car drives you.
Also, ja.
Solche Sachen gibt es einfach in jeder Community und die machen das auch aus, die machen das auch ein bisschen lustig.
Ja, natürlich. Ich meine, so die Running Gags bei Slashdot sind der einzige Grund, warum man es noch liest.
Genau.
Ne, was ich noch sagen wollte, das ist eigentlich so ein Vorteil von Usenet gegen diesen neuen Hype-Technologien. Bei diesen ganzen Webseiten musst du halt hoffen, dass die Webseite dir diese Feature anbietet.
Oder du nutzt Firefox und mit GreaseMonkey.
Ja, und hoffen, dass halt der GreaseMonkey das hat. Aber im Endeffekt hast du halt dann zwei oder drei Use-Reader, die du tatsächlich benutzen kannst. Und
was?
Bei Usenet hast du beliebig viele, wo du dir die Features zusammenklauben kannst.
Ja klar, ich meine aber im Endeffekt, ich meine, wenn du Reddit und Dick und so hast, das sind ja alles technisch interessierte Leute. Da hast du nicht weniger als ein GreaseMonkey-Script, da hast du eher hunderte. Weil jeder einfach mal ein bisschen rumfummeln möchte mit JavaScript und ein DOM-Tree und keine Ahnung, was sie alles möchten.
Also ja, genau, ein Usenet-Reader in JavaScript nachimplementiert. Jetzt weiß man auch, warum man Dual-Cores braucht.
Auf jeden Fall zurückzukommen aufs Karma-Thema.
Oh nein.
Karma ist ja, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ist es ja eigentlich total sinnlos im Endeffekt. Bei Reddit auf jeden Fall. Das Einzige, was dir Karma bietet bei Reddit, ist, dass du Links submitten kannst, ohne ein Capture einzugeben. Ein Capture sind halt einfach nur.
Ja. Das ist eine kleine Grafik, wo ein Text drin steht und man soll diesen Text erkennen und eintippen.
Genau.
Ja.
Und das ist das Einzige, was du dann dadurch gewinnst. Und wenn du sowas hast, gibt es natürlich wieder alle möglichen lustigen Angriffe, die bei Reddit halt auch immer gemacht werden, dass du über JavaScript dann deine eigene Webseite postest, sobald jemand auf deine Webseite geht. Es gibt ja alle möglichen Cross-Scripting-Attacks und solche Dinge. Reddit ist eigentlich eher so ein Spielplatz, den man nicht nutzen kann für sowas. Deswegen ist das ganz lustig da.
Ich meine, der Klassiker ist ja eigentlich, jeder, der dieses Ding liest, wird ausgeloggt. So von Cross-Site-Scripting.
Auch nicht schlecht, ja. Obwohl seine eigene Homepage hochvoten, weil das ist ja im Endeffekt, wenn du Google Ads oder so hast, dann kann, wenn du viele User draufklicken hast, dann hast du halt schon einiges an Geld vielleicht gewonnen. Ich meine, das für ein paar Zeilen JavaScript, keine Ahnung, 100 Euro kriegen oder so, ist ja schon nicht schlecht, glaube ich.
Ja, dafür kann man sich die Sprache vielleicht mal antun.
Du wolltest was sagen. Ja, nur eine allgemeine Feststellung, dass im Prinzip diese ganzen Systeme von Reddit und von Dick übertragen einfach nur die Best Practices, die man halt aus dem Usenet so kennt. Das ist jedenfalls meine Sicht auf diese Geschichten.
Ja gut, Gisbert hat ja gerade gesagt, dass es ja eigentlich nicht wirklich alles wirklich schön implementiert. Wie zum Beispiel, es gibt Newsreader, die können adaptives Scoring, was er erzählt hat, dass wenn der und der und hier und wenn das und das öfter liest, also ein bisschen Bias Spam-Filtering, nur umgekehrt, wo du halt ein bisschen Scoring drauf machst, das fehlt halt alles noch.
Ja, meine konnten es eh nie. Also für mich ist dann im Prinzip Reddit eine Verbesserung.
Ja, du mit deinem Mac OS 10 News Reader. Ja.
Also Emacs Gnus kann das.
Ich wollte nur mal sagen. Emacs, ja. Das zeigt aber, wie ja, fundamental eigentlich die alten Ansätze waren, wenn man sie mal in ein paar Jahre, also so 20 oder 30 mal laufen lässt. Ja, 30 ist jetzt etwas hoch, aber es kommt.
Ich bin generell eher für solche simplen Systeme, die man halt dann drumherum Meta-Informationen raufhauen kann.
Müssen also halt nur Turing vollständig sein.
Ja, das reicht eigentlich.
Und lange nicht warten.
Das heißt, wir schreiben als Community eigentlich keine Community, sondern einfach nur einen Jota-Interpreter. Die Sprache ist Turing vollständig, das reicht.
Aber gut, um nochmal jetzt auf das Karma zurückzukommen. Bei Reddit gibt es, keine Ahnung, vielleicht sogar bei den Top 10 Karma. Ja, wie sagt man das nochmal? Englisch sagt man Karma Horse, also es ist ein Karma-Huren. und davon sind wahrscheinlich 7 oder 8 einfach nur Leute, die auf Dick gehen, die Frontpage anschauen und den Nummer 1 Link nach Reddit posten, um zu sehen, ob Reddit den auch möchte. Und dadurch gewinnen sie halt ein bisschen Karma-Punkte, die am Ende eigentlich vollkommen ja, irrelevant sind.
Ja, umgekehrt übrigens genauso. Das funktioniert in andere Richtungen genau, exakt gleich. Oder noch schlimmer, es werden irgendwelche Links gepostet, die schon vor einem halben Jahr mal gepostet wurden. Und weil halt inzwischen schon wieder so viele neue Leute dazugekommen sind oder die Leute es einfach vergessen haben, wird es dann wieder auf die Homepage kommen. Weil, ja, das war ja schon mal als tolles Thema hier angekommen und vielleicht kommt es ja doch mal an. Und
no, welcome to the past.
Ja, genau, welcome to the past.
Kannst du denn einen Link zweimal posten? Weil Reddit kann es nicht.
Ja, eventuell wird es halt nochmal von der URL her ein bisschen.
Ja, genau, so machen wir es
auch. Ich meine, im schlimmsten Fall hast du halt deine User-ID drin und nicht ja jeder anders schon, du hast es. Ja. Oder noch schlimmer, du hast dein eigenes Weblog und machst in deinem eigenen Weblog einen Post über einen Link, der woanders hin zeigt. Ja. Und dieser Link war vor einem Jahr mal auf Dick oder auf Reddit. Und du machst dann, dann jetzt an diesem Tag dann dein Posting auf deinem eigenen Weblog. Bei Dick einen Eintrag, dass es auf deinem Weblog einen tollen Bericht gibt über irgendwas ganz Witziges. Und dann ist plötzlich dein eigener Weblog hier auf Homepage von Dick. Das ist natürlich dann ganz toll, wird für die Search Engine Geschichten, für die Werbung etc. pp. Aber es ist nur alter Content.
Es ist auch genannt Blog-Spam.
Ja, Blog-Spam, richtig. Es gibt schon ein eigenes Wort dafür, ne? Genau.
Reddit ist ja ganz bekannt, weil die Leute können das nämlich nicht differenzieren zwischen Blog-Spam und originalen Content. Das ist halt immer so ein, ja, kann man halt Leute wieder ein bisschen angreifen. Ich meine, das muss man ja.
Gibt es dann auch einen speziellen Weg, mit sowas umzugehen bei Reddit? Weil ich kenne es von Dick, dass es da die Bury-Funktion gibt. Also du kannst nicht nur Nachrichten rauf und runter dicken, sondern eben diese Zensurgeschichte, nachdem es so in die Hose ging damals mit diesem Encryption-Key, wurde das Bury-System entdeckt, oder was heißt entdeckt halt, das wurde eingeführt, um auch die Zensur quasi auf die Community abzuwälzen. Sprich, wenn genügend Leute eine Meldung für anstößig finden oder für irrelevant halten oder halt Blog-Spam, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, bury, inappropriate, das ist einfach nicht schön, wollen wir nicht haben. Und wenn es genügend Leute machen, dann wird es wirklich quasi ja, selbstreinigend von der Community selbst runtergenommen.
Wo ist die Frage, hat Dick denn minus Dicks?
Warte mal, lass mich nicht lügen.
Weil Reddit löst es halt einfach durch Minus-Dicks. Wenn mehr Leute das nicht mögen als mögen, dann ist es halt ausgeblendet als Standard. Was auch manchmal schlimm ist, weil es gibt halt, wie gesagt, Bots, die automatisch alles runtervoten, was kommt. Das ist halt manchmal sehr traurig, weil da sind manchmal Sachen dabei, die sind schon interessant. Weil, ich meine, im Endeffekt, die Frontpage, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist halt stark. Ja, wir wollen gerne, dass Al Gore und Ron Powell, also die Leute, Präsident werden nächstes Jahr. Und Religion ist scheiße und Atheismus ist total geil und Katzen sind super. Das ist halt, das ist das Internet eigentlich nochmal bei Reddit nochmal zusammengefasst.
Katzen ist super. Ich meine, das ist eine Erkenntnis, die uns das Internet beschert hat und ich denke, dafür war die Investition auch gerechtfertigt.
Ja, Musik.
Achso, ja, nachdem wir jetzt gerade Lead-Uhr haben, können wir auch Musik spielen, stimmt. Wenn wir schon über solche Webgedöns reden, dann können wir auch sowas machen, oder?
Genau.
Also dann, bis gleich wieder.
Das war Free O von Mario Maus und dem Album Recognize. Und wir reden immer noch über Reputationssysteme und Kammersysteme und Moderationssysteme und ähnliche Dinge.
Genau, den ganzen Gedöns.
Genau, dann moderiere ich mal rüber zu Michael.
Ja, wir haben eine ganze Weile jetzt schon über Dig und Reddit uns unterhalten, aber wir könnten vielleicht mal ein bisschen noch auf andere Systeme kommen.
Ein ganz bekanntes Reputationssystem kennt sicher jeder von euch. Das ist, glaube ich, eBay.
Genau.
Hier schon gesehen sind Bewertungen.
Ja, mach.
Was? Ja, also, ich brauch's gar nicht großartig erklären. Ne?
Doch.
Prinzipiell ist es so, man hat halt Verkäufer und Käufer, die halt die Sachen ersteigert haben. Und nachdem so ein Geschäft abgeschlossen ist, kann man sich gegenseitig bewerten mit einem kleinen Kommentar. Es gibt dann die Möglichkeit, eine gute Bewertung abzugeben, eine schlechte oder eben eine neutrale, die eben dann die Punktezahl, oder sag ich jetzt mal, nicht verändert. Normalerweise kommen dann immer noch Kommentare dazu. Und weil da Geld mitspielt, ist das ein eBay... schon sehr wichtig. Also jemandem irgendwie eine schlechte Bewertung zu geben, ist ungefähr fast genauso wie eine Todesmorddrohung oder irgendwie sowas. Also da geht's dann teilweise auch Flame Wars in den Bewertungen dann.
Die Kapitalstrafe für
also eBay. Das ist echt Wahnsinn. Normalerweise hat man meistens immer gute Bewertungen, so super Zahler, Top eBayer, ging alles schnell oder sowas. Aber wenn du dann mal eine schlechte Bewertung kriegst, dann brechen echt die Kriege aus. Also echt übel. Gibt es auch so Geschichten, wenn dann irgendjemand ein Paket mit Steinen gekriegt hat oder sowas und dann sich gegenseitig verleumden und keine Ahnung.
Ja, es wird natürlich immer gleich noch ein bisschen härter, wenn es um Geld geht.
Ja, ist ganz übel. Also jeder ist dann irgendwie der Kriminelle plötzlich.
Aber das ist trotzdem das Hauptwerkzeug bei eBay, um Verkäufer und Käufer zu bewerten, diese Bewertungen gegenseitig.
Ja, also ich...
Ist ja nichts anderes.
Naja, es gibt ja noch, also das, was ich so weiß, man kann die verschiedenen Zahlungsmodi, die sie da haben, mit irgendwelchen Möglichkeiten, das Geld mal zurückzuholen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat.
Was dann kontomäßig oder so.
Ja, genau. Was aber einen sehr schlechten Ruf hat, glaube ich, diese Treuhandgeschichten.
Also ich weiß halt, es bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil es passiert immer wieder mal, dass was schief geht, so an die falsche Adresse geschickt wird oder sowas. Und du weißt ja nicht, ob du jetzt einem Betrüger gegenüberstehst, der einfach nur irgendwie das Porto abgrasen will oder sowas. Oder ob da jetzt jemand seriös dahinter steht. Und wenn jemand schon entsprechend viele Geschäfte gemacht hat und hunderte von Leuten, der nie ein Problem damit hatte, dann weißt du auch, okay, der ist seriös, auch wie der es behauptet. Wenn du dagegen einen hast, der ständig irgendwelche schlechten oder schlechten Bewertungen hat, dann riecht das schon arg nach irgendwie also einem schlechten Vertragspartner. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich habe fast noch nie eine neutrale Bewertung gesehen. Also eigentlich sind es immer nur gute. Ich glaube, die Leute tun das ein bisschen, wie sagt man, mir fällt das Wort ein.
Nein, also, entweder klappt alles oder es klappt nicht.
Ja, aber so neutrale Bewertungen gibt es eigentlich, habe ich noch nie gesehen eigentlich. Nein, fast noch nie.
Ich kenne sie halt, wenn das Geschäft nicht zustande kam, dann sagen wir halt neutral. Das ist halt
ja, beide
haben sie zurückgetreten. Halt. Also ich würde immer neutral gehen, weil sonst hast du es halt immer in deiner blöden Preferences-Liste drin, dass du musst nur 37.000 Wertung abgeben.
Kannst du ja löschen. Und nach ein paar Monaten verschwindet das auch wieder.
Okay.
Nee, aber das ist normalerweise immer prinzipiell gut irgendwie erwähnt.
Ja, das ist ein allgemeines psychologisches Phänomen, dass wenn die Leute nicht wirklich irgendeinen Hammer haben, der sie gestört hat, dass sie anderen halt eine gute Bewertung geben. Ja. Ist einfach, weil sie wollen denen ja nicht was reinwürgen. Das ist ja eigentlich so ein allgemeiner Trend. Also wenn dann nicht irgendwas richtig gestört hat, dann gibt man eine gute Bewertung. Das ist
ja. Meistens sind eh sowieso wieder Fakes. Ich meine, kauft man sich halt wieder so ein paar billige Dinge oder sind alles nur Fake-Transaktionen, damit du einen großen Coup landen kannst. Ich meine, das gibt es bei Dick auch. Dick kannst du auch Votes oder Dicks kaufen. Also, warum nicht bei eBay? Wo eBay, das ist, wo das Ziel am Ende ja viel besser ist, weil da kannst du richtig Geld verdienen und bei Dick kannst du ja nur. Ja, Hits kriegen, obwohl es ja auch wieder zu Geld transformiert werden kann.
Wobei es bei eBay ja einem zu viel Arbeit war, lange Zeit das so zu machen, weil du konntest dir ja einfach die guten Bemerkungen per JavaScript hinmalen.
Ja, das Cross-Scripting von eBay.
Auch nicht schlecht.
Ja. Naja, das Cheat-Problem ist aber dann trotzdem ein Topic. Meine, wir haben das jetzt hier so mal ein bisschen scherzhaft angeschnitten, aber gerade bei eBay, wo es dann um Geld geht, ich habe schon von Fällen gehört, wo beispielsweise dann Accounts gehackt worden sind und man halt dann einfach mit einem Account, der eine gute Bewertung hatte, eine Woche lang Schindluder getrieben hat naja, und gut abgezockt hat.
Kennt ihr die Geschichte, wo eBay beinahe oder tatsächlich seine Domain verloren hat?
Weil sie vergessen hatten, ihre Domain zu erneuern.
Nee, das jemand hat die Domain zum Verkauf freigegeben, der aber nicht autorisiert war. und hat sie gleich angemeldet. Das passiert immer wieder. Das ist mit Google jetzt schon zweimal passiert, dass Google.de auf einem anderen Server gezeigt hat. Das war letztes Jahr und davor 2004 nochmal. Also 2004 und letztes Jahr war das, glaube ich. Mit Amazon haben sie es, glaube ich, ging es auch und eBay ging es nicht. Also sie haben ein paar große Domains genommen. Und das ist dann mal echt hammerhart, wenn du nämlich eBay.de aufkaufst, dann einfach die gleiche Seite hinmachst und dir einfach die Login-Daten speicherst oder sowas und dann auf das ursprüngliche eBay weiterleitest, dann kannst du, glaube ich, da ordentlich einen Schindluder treiben. Aber das ist schon wieder so krass.
Aber das ist ja sehr, das ist ja offiziellen Weg, ich meine.
Ja, richtig, das ist schon wieder so krass, dass du das eigentlich nicht wagen solltest.
Aber eigentlich reden wir ja gerade gar nicht über
Reputation.
Das Topic, ja.
Obwohl, das ist jetzt die krasseste Form von falscher Reputation. Gleich eBay oder Yahoo oder was weiß ich übernehmen.
Ja. Naja, also der Punkt ist der, dass Reputation gerade in diesen Online-Geschichten halt immer nur auf Pseudonyme geht und ich nie wirklich sicher sein kann, was da tatsächlich dahinter steht. Da kann irgendein...
Ja gut, eBay schon eigentlich. Bei eBay kannst du es ja schon, wenn du mit dem Typen Geschäfts machst, dann siehst du ja zu dem Zeitpunkt, wo das Geschäft abgeschlossen ist, siehst du ja, wer das ist.
Richtig.
Du weißt aber nicht, wer alles drumherum ist. Also du musst halt eBay vertrauen, dass sie immer alles Mögliche checken, damit du, dass er als Pseudonym halt auch wirklich ein Mensch ist.
Mhm. Gut, dafür nehmen sie ja auch kleine Provisionen.
Ja, ich meine, das ist ja okay. Du musst nur halt eBay vertrauen und eBay vertrauen ist halt wieder eine Autorität vertrauen. Und ja, magst du das? Das ist halt wieder, was muss halt jeder selber wissen. Mhm. Aber wenn du die Online-Plattform nutzen musst, dann musst du ja vertrauen.
Ich meine, irgendwo fängt es natürlich immer an. Irgendwem musst du irgendwann mal vertrauen, an irgendeiner Stelle. Und es steht natürlich jedem frei, eBay jetzt nicht zu benutzen. Ja, zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt oder gar nicht dieses Medium zu benutzen.
Oder ist es dir egal, wie die Reputation aussieht? Ich meine, meistens willst du ja Schnäppchen machen. Nimmst halt, was am billigsten ist. Ich meine, am Ende, die machen sich ja in Deutschland strafbar, wenn die irgendwie falsch Sachen verkaufen. Das ist ja, dann muss man ja gar nicht eBay vertrauen an ihren Dingen. Außer du willst natürlich sicher gehen, dass es was wert. Das ist halt wieder ein Spiel. Möchtest du das Schnäppchen haben und ist es dir egal, was passiert? Dann hast du 50-50 Chance, dass es kriegst oder nicht. Oder willst du die Chance ein bisschen erhöhen und glaubst eBay und eBay dem ganzen System? Ich hatte schon gute Optionen mit Leuten, die noch keinen Punkt hatten, zum Beispiel.
Ja gut, das waren dann wahrscheinlich Neulinge oder so, die noch nichts richtig gesammelt haben.
Ja klar.
Ich meine, ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Punkte oder sowas, mehr habe ich nicht. Ja, wobei das mit dem Vertrauen ist halt so eine Sache. Das Internet ist halt sehr angenehm, was das angeht. Du sitzt zu Hause, das Päckchen wird dir zugeschickt oder du kriegst Sachen, die du sonst irgendwo nie auftreiben könntest. Es ist einfach wie ein gigantischer Flohmarkt. Und du hast halt das Problem, dass das Internet nicht an physische Personen gekoppelt ist. Also du weißt nicht, wen du gegenüber sitzt. Mhm. Und deswegen musst du meiner Meinung nach auf solche Sachen wie Reputation und sowas zurückgreifen.
Also ich meine, Flohmarkt ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du in den Flohmarkt gehst und du gehst nach Hause und steckst das Ding ins ein und das ist kaputt, dann, naja, der Flohmarkt ist weg, du weißt eigentlich effektiv auch nicht wirklich, bei wem du es gekauft hast.
Kannst keine schlechte Wertung geben.
Das ist eigentlich keine große Änderung.
Das Internet ist letztendlich ein Spiegel der Gesellschaft mit all ihren Facetten. Was erwartet ihr?
Ja gut, aber ich meine, beim Flohmarkt kannst du ja immer noch alle möglichen Vorurteile auf die Person spiegeln. Und sagen, oh, das ist aber jetzt kein Deutscher. Dann kann ich jetzt lieber nicht ein kleines Spielzeugauto kaufen.
Naja gut, okay, du kannst schon ein Gesicht sehen, aber bei eBay kannst du zum Beispiel ein Profil sehen von dem Typ. Yeah, mit seinen letzten Transaktionen des letzten halben Jahres oder sowas.
Das ist einfacher zu ändern, dass du das Gesicht irgendwie chirurgisch veränderst oder ob du
was sagt mehr aus über die Vertrauenswürdigkeit von den Menschen?
Das ist das Problem. Ich glaube, wenn man so ganz auf die Biologie oder auf unsere Menschen... Ich meine, wir sind ja gut, wir können sehr gut Leute einschätzen, glaube ich. Das ist ja, weil wir sind ja soziale Wesen. Deswegen denke ich mal, wenn du eine reale Person vor dir hast, kannst du... Natürlich kannst du nie hundertprozentig sicher sein, aber du kannst so ein bisschen... Okay, du musst halt einfach nur ein paar Vorurteile anwenden und dann hast du vielleicht schon...
Also ich vertraue da eher Reputation, ehrlich gesagt. Also ich hab's vorhin schon erzählt, dass ich erst neulich irgendwie was ersteigert habe und das Paket kam bei mir nicht an. Und ich habe auch gedacht, okay, da will mich jemand verarschen oder so eine Art. Allerdings habe ich mir dann seine Reputation halt angeschaut und er hat die, keine Ahnung, letzten 5 Jahre durchweg gute Bewertungen gehabt. Außer zweimal von irgendwelchen scheinbar unseriösen Leuten, aber sonst hat er durchwegs gute Bewertungen gemacht. Und er scheint irgendwie nichts anderes zu machen, als ständig irgendwelche Sachen zu verkaufen. Insofern vertraue ich dem Kerl, dass das Paket vielleicht tatsächlich irgendwie vom Laster gefallen ist oder sowas in der Art. Das kann passieren. Insofern traue ich dann einfach der Zeitspanne, die ich nachvollziehen kann, die letzten 5 Jahre, dass immer alles gut lief, mehr als ein Gesicht, das ich so nicht einschätze. Ich bin prinzipiell ein naiver Mensch, insofern...
Aber eigentlich machen wir eigentlich das Gleiche wie in Real Life, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwo auf den Flohmarkt und hole mir so einen Fernseher, sondern gehe in den kleinen Fachhändler, der schon seit 20 Jahren da ist und der gerade seinen Sohn anlernt, also der Laden ist wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch da. Und wenn morgen der Fernseher nicht geht, dann kann ich in den Laden gehen und dem Typen gegenüberstehen und ihn fragen, warum das nicht tut.
Also du weißt zum Beispiel nicht, ob der Kerl am Flohmarkt jetzt schon immer Autoradios verkauft oder ob er die gerade irgendwo um die Ecke geholt hat.
Eben, ja.
Zum Beispiel, das weißt du nicht, weil du
da keine Historie hast. Ich meine, der Fernsehhändler kann natürlich seit 20 Jahren professionell geklaut Fernseher verschenken, aber
das ist was anderes.
Zumindest gibt er vielleicht Garantie auf die geklauten Dinger.
Ja, wir nähern uns da schon fast so eine Art Fazit, obwohl wir jetzt noch eine Menge geteilt haben.
Ach, okay, also wir vergessen alles und fangen nochmal von vorne an.
Ja, aber es ist trotzdem, wir können es ja fortziehen, dann machen wir nachher nochmal. Der Punkt ist der, was ich auch ganz faszinierend finde, es ist im Real Life ja nicht anders. Also wenn wir uns online darüber unterhalten, wie schlecht und wie anfällig und cheatbar diese ganzen Reputationssysteme sind, was machen wir in der Realität? In der Realität ist es ja fast noch schlimmer, da gehen wir nur auf, keine Ahnung, die Gesichtsform eines Gegenübers,
dass
wir
nicht. Ja, das glaube ich aber nicht, dass du nur darauf schaust, sondern das ist ein Punkt, ein zusätzlicher Punkt. Ich meine, natürlich hörst du manchmal auf deine Freunde oder wie auch immer, hast du schon mal bei denen was gekauft? Ja, nein. Mhm. Das formt dich auch. Also ich glaube nicht, du gehst einfach nur in den Laden rein und dann guckst du dir das Gesicht an und dann kaufst du bei dem. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, überspitzt. Also.
Nee, aber das auf Freunde hören, das funktioniert natürlich auch und wird gerne benutzt als hier so Mundpropaganda. Aber eigentlich ist es ja das gleiche Problem wie dieses Repräsentationssystem, halt nur mit einer sehr viel kleineren Faktenbasis, dass, naja, da vielleicht 3-4 Leute dir schon mal was gekauft haben. Und ja. Naja, wenn der zweimal einen schlechten Tag hatte... Und es waren die einzigen schlechten Tage in seinem ganzen Jahr, dann, naja, hast du 2 von 4 schlechten Meinungen, dann sagst du, der taugt nichts.
Richtig, also auch gerade wenn du sammelst ja selber die Erfahrungen mit dem
genau, deinen Handelspartnern,
hast du deine eigenen Bewertungen und mehr Infos hast du quasi nicht.
Oder vielleicht hast du einfach Pech, du hast selber einen schlechten Tag, gehst rein, der ist freundlich und kompetent wie immer und du bist halt pumpig und nervig und kapierst nichts und dann hat er eine schlechte Bemerkung, der Bewertung. Und falls dich irgendeiner fragt, du, wo kaufe ich Fernseher, dann sagst du, da nicht.
Ja, mach ich so.
Jetzt und das ist im Internet natürlich genau das Gleiche, nur dass halt mehr Leute das einen schlechten Tag haben müssen.
Haben wir eigentlich irgendwas Nettes im Chat stehen? Guckt ihr eigentlich auf den Chat?
Ja, ich gucke. Ja, natürlich. Vorhin kam mal die Frage, wie viele Leute denn genügend Leute sind bei diesen Geschichten, wenn man Nachrichten buried.
Oh. Also wie viele Leute, um angemessenes Content zu produzieren oder...
Nein, die Frage war, wie viele Leute sind genug Leute, um zu sagen, diese Nachricht ist nicht wichtig?
Ja, ja gut, ich meine, das fängt schon an, dass du votest eine, also du submittest eine Story und dann hast du erstmal ein Plus-Vote von dir selber. Hast du also 1. Deswegen, den sehen jetzt alle. Und wenn du die Default an, also die Einstellung nicht änderst, siehst du alles, was unter 0 ist, siehst du nicht mehr. Das heißt, es kann also einer hinkommen und das auf 0 setzen und dann sieht man das nicht mehr.
Wobei die Frage, das heißt, wenn du Pech hast, sagen am Anfang 1 oder 2 Leute, mag ich nicht und das war's dann für dich.
Ja, außer du bist einer, der auf der Suche ist. Also zum Beispiel Programming Reddit ist jetzt nicht so voller Stories, dass du da nicht diesen es gibt da so eine Kategorie, der heißt neu. Was ist momentan neu? Und da kannst du eigentlich schon so jeden Tag einmal reingehen und kannst dir genau vielleicht 10, 12 Stories anschauen. Also das ist jetzt nicht eine Riesenmenge, die du durchgehen musst. Also oftmals sind einfach Leute, die sind einfach negativ drauf, also voller Hass alle. Und die voten einfach alles runter, weil sie entweder Bots sind oder weil sie einfach schlecht,
schlechte Menschen sind. Weil sie entweder programmierte oder fleischliche Bots sind.
Ja. Wobei ich noch eine Sache sagen wollte, nicht wichtig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht sollte man lieber sagen, welche Beiträge interessiert die Community und sind deswegen, weil ich ein Teil der Community bin, für mich auch interessant. Es kann durchaus sein, dass wichtige Sachen verpuffen, weil andere unwichtige, aber sehr interessante Sachen die Community mehr ansprechen. Man geht halt davon aus, dass man in der Community halt eine gemeinsame Interessenbasis hat, sozusagen. Und es gibt dann diese Schubladen, die auf dich matchen, insofern.
Na gut, aber da, also zum Beispiel bei dem, das nennt sich Progit, also Programming Reddit, da ist der Konsensus, dass funktionale Sprachen das Beste, was man kaufen kann. oder downloaden kann.
Gibt sicher Leute, die das glauben.
Ja, und zum Beispiel, und mittlerweile sagen die immer, dass sie natürlich jetzt die Dick-Leute, weil Dick ist nämlich kacke geworden, sagen die. Jetzt kommen die ganzen Dicker nach Reddit, werden jetzt Redditor. Und die mögen halt eher so PHP-News und wie mache ich mit meinem Style-Sheet tolle, bunte Fonts.
Also, wie mache ich Augenkrebs?
Wie mache ich Augenkrebs in Effekt? Genau, ich muss ein bisschen mit meinem Blink-Tag arbeiten vielleicht, das ist vielleicht gut, aber ich weiß es nicht.
Gibt's den noch übrigens? Blink-Tag?
Den gab es noch nie und den gibt es immer noch, ja.
Also ist der immer noch implementiert? Ebenso wie der Scroll-Tag?
Cool. Marquee gibt es ja auch immer noch.
Was ist das?
Marquee.
Marquee?
Das ist so
ist Scroll-Tag. Ich dachte, es hieß Scroll.
Das heißt Marquee.
Okay, ja. Aber das war, glaube ich, nur IE.
Das habt ihr nicht gehört und das werdet ihr nicht benutzen, habt ihr gehört.
Das ist ähnlich wie IE-Tag. Ich meine Blink-Tag. Obwohl, naja, Blink-Tag braucht man eigentlich nicht mehr, weil wir haben hier Ajax und wir können jetzt Server-Side-Blink-Tags machen. Und damit ist egal, ob man das jetzt aktiviert hat oder nicht, man kriegt es einfach reingedrückt. Zu deinem Argument zwecks der Bewegung von Dig-Leuten zu Reddit, also im Prinzip so richtig widersprechen kann ich ja nicht. Ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass bei Dig sich das Themenspektrum extrem Richtung Boulevard verschiebt. Es ist unglaublich, was da inzwischen, die Homepage wird dominiert von irgendwelchen tollen Videos, die man immer gefunden hat, lustige Bildchen, irgendeine tolle Fernsehsendung, die im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist und was Bush wieder mal Tolles gesagt hat und sich blamiert hat. Also es geht extrem in Boulevard.
Michael, erinnerst du dich daran, was wir am Anfang gesagt haben? Man joint eine Community und 3 Monate später sagt man...
Ja, richtig. Früher war alles besser.
So ist das leider,
ja.
Ja, das aber nicht. Deswegen gibt es ja diesen Subreddit, wo man sich halt hin verstecken kann.
Das scheint die einzige Antwort auf so zu sein, ja?
Ich meine, außer du bist nämlich ganz der Paul Graham-Folger, weil Paul Graham hat nämlich ein neues System gestartet, was wieder Reddit ist eigentlich. Ist Reddit heißt nur anders.
Reddit Reloaded,
yeah. News Y Combinator. Y Combinator ist diese Firma, die Reddit am Anfang Geld gegeben hat, um das zu starten. Und er hat das eigentlich jetzt selber implementiert, nochmal selber, weil er findet es nämlich ein tolles Produkt. Und da sind jetzt die Leute, die sich jetzt auch wieder für Lisp und Startups und sowas interessieren. Also wenn man da hingeht, dann hat man wieder ein Reddit der damaligen Tage. Natürlich hast du halt weniger Leute und ja gut.
Mir ist gerade noch was eingefallen, das vielleicht später besser passt, aber ich will es nicht vergessen. Und zwar dann Reputation durch Blogs und virales Marketing.
Wir können auf diese Blogs kommen, weil auf das will ich sowieso raus. Ein anderes Gebiet, wo Reputation wichtig ist, sind diese so Ranking-Systeme. Also wir kaufen alle, oder wenn wir irgendwie, keine Ahnung, okay, Musik ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn wir nicht so wirklich Mainstream-Musik haben wollen. Oder sagen wir mal Kino-Charts, sowas in Richtung. Solche Charts sind in der Regel dazu da, dass man halt sieht, okay, das und das, die Filme sind populär, das ist gerade angesagt und dann gucke ich mir den Film an, den sowieso alle angucken, in der Annahme, dass der Film auch was taugt. Und sowas gibt es auch online, auch mit solchen Reputationsgeschichten. Das nennt sich zum Beispiel Technorati, das ist ein ganz bekanntes Beispiel für. Das ist ein Bewertungssystem für Blogs. Ich bin mir nicht exakt sicher, wie sie es genau machen. Ich denke, das wird ähnlich sein wie der Google PageRank. Das ist nämlich auch ein Reputationssystem. Da können wir nachher noch drauf kommen, wie das Google macht.
Trackpack und Ping, was man
ja, genau. Also Blogger haben in der Regel eine Blog-Roll irgendwo an der Seite. Da steht dann drin ein paar Links, welche Blogs diese Blogger selbst auch lesen. Und dann gibt es noch sowas wie Aggregatoren, Planets nennen die sich in der Regel. Es ist zum Beispiel bei großen Softwareprojekten, GNOME beispielsweise, da gibt es dann planet.gnome.com. Kommen auch, keine Ahnung.
Auch für Emacs übrigens.
Und da werden dann, planet.emacs vielleicht, keine Ahnung. Und da werden dann solche Blogs aggregiert, das heißt, es ist so eine Art Fernsehkanal, wo die einzelnen Beiträge von diesen Leuten automatisch zusammengefasst werden und dann am Tag, keine Ahnung, 500 Meldungen kommen von ganz verschiedenen Leuten, die eben alle in diesem Projekt aktiv sind. Und Technoati macht dann wie so, ja, im Prinzip wie Popularitätscharts, Radiocharts, Kinocharts, basierend darauf, welche Blogger gerade populär sind, auch mit solchen Reputationsgeschichten.
Durch Vernetzung halt. Solche Dinge.
Richtig, durch Vernetzung. Ja. Also sowas ist ein ganz tolles Beispiel für ein Reputationssystem, was dann formalisiert ist und automatisiert ist, etc. pp., um wirklich Mehrwert zu schaffen.
Nutzt du denn selber Technoati?
Ich benutze Technoati nicht. Ich habe nicht mal einen Blog.
Ich meine, aber nutzt du das zum Beispiel, um zu sehen, was ist momentan hot oder not? Ich meine, die haben ja auch solche Indikatoren, die das dann zeigen.
Wenn mir sehr langweilig ist.
Also, üblicherweise ist das diese Kategorie YouTube.
Ja,
ich habe 2 Stunden, ich muss sie verbrauchen. Internet hilft mir.
Ja, aber was mit den Planet ziemlich cool ist, mit diesen, dass du jetzt einen Planet hat, zum Beispiel alles über Emacs oder alles über GNOME oder wie auch immer. Es gibt aber nochmal ganz coole, das nennt sich Yahoo Pipes, wo jemand verschiedene RSS-Feeds nehmen kann, darauf Filter anwenden kann und dann daraus einen eigenen RSS-Feed machen kann. Uhu. Also zum Beispiel einen Typen, der interessiert sich für zum Beispiel, nehmen wir was, das Standardmäßige von Reddit, Ron Paul, Al Gore, Atheismus und Lisp.
Waren eigentlich noch Katzen dabei?
Katzen auch, ja, Katzen auch. Dann hat er halt sein iCanHasCheeseburger.com oder wie das heißt. Hat er seine RSS-Feeds, haut die alle in einen riesengroßen in einen großen Pot, macht darauf irgendwelche Filter, wie zum Beispiel alles rausfliegen lassen, was zum Beispiel mit KDE zu tun hat.
Oder C++.
Alle solche Sachen fliegen raus und am Ende hast du einen neuen RSS-Feed. Und das ist eigentlich ein kombinierter von zum Beispiel Person X und X. Zum Beispiel möchte ich ganz gerne sehen, was Linus Torvalds für Nachrichten liest. Dann nimmst du denselben Feed, den er hat. Guckst du das halt an.
Muss man nur aufpassen, dass keine Rekursionen entstehen. Ich nehme einen Feed und stelle dann fest, dass derjenige, dessen Feed ich nehme, schon mein Feed genommen hat irgendwie.
Naja, das macht ja nicht, solange das Update-Frequenz niedrig genug ist. Ich meine, ansonsten cyclen die sich zu Tode. Ja, aber darauf wollte ich eigentlich auch vorher zurückkommen. Blogs gibt ja die Idee, okay, Blogs wir taggen. Und da gab es ja mit dieser XML und Semantic Web und Web 2.0 Bewegung die Idee, gut, wir definieren mal einen Sack voll Tags und sagen, Blogger benutzt diese Tags auf diese Art in euren Blogs und dann kann man sagen, ja, ich hätte gerne alle Blogs, die positiv, was weiß ich, Abtreibung gegenüberstehen und Katzen und Lisp und dann und naja, wie so vieles Web 2.0 und Semantic Web Gezeug ist es irgendwie, naja, versandet. Weil es gab also schon während dieser Konferenz, die versucht hat zu definieren, mehrere Schissen, die dann gemeint haben, nein, wir machen es so oder wir machen es anders und naja, ist darauf hinausgelaufen, dass es jetzt viele Standards gibt, die keiner benutzt,
ja, dieses
und mit
Ganze
denen das auch nicht zusammenläuft und naja, was ich auch noch sagen wollte, wenn man sowas haben will, dann, ich denke, das Einzige, was zurzeit wirklich funktioniert, ist, man sucht sich einen Menschen, der das von Hand macht und der zufälligerweise die gleichen Geschmack hat wie man selber.
Und das findest du ja an diesen Subreddits.
Genau.
Also du hast ja dann...
Ja, aber du suchst halt einen Menschen, der das tut, weil bei so einem Mob hast du halt immer das Problem, da werden 2 Millionen AOL-User reingekippt und dann hast du plötzlich eine andere Meinung.
Also ich meine, das ist eine Webseite und die hat natürlich auch, wenn der und die Person das submittet, dann ist das ja von ihm in seiner User-Page auch. Also das kannst du schon emulieren. Ja. Er muss halt immer auf Reddit gehen.
Naja, ja, Moment, dass es mit den Tags auch codisch funktioniert, das zeigen solche Seiten wie zum Beispiel das mit den Fotos, wie hieß das nochmal?
Flickr.
Ja. Flickr, genau richtig. Bei Flickr ist es ja so, dass im Prinzip jeder seinen Bildern irgendwelche Tags gibt,
ja. Völlig
frei, ohne sich da an irgendwelche semantischen RDF-Dublin-Core-Spezifikationen halten zu müssen. Also das ist diese ganze Semantik-Web-Ecke. Semantik-Web ist, naja, egal.
Wir sollten Semantik-Web nicht so oft sagen, sonst kommt Frank noch rein und erzählt uns, wie großartig das ist.
Also wir hatten meine Reisesendung drüber.
Ja. Aber bei Flickr funktioniert das. Mehr oder weniger gut, ja, aber gut, es funktioniert. Aber, hinreichend.
Aber du hast ja gesehen, bei Flickr sieht man zum Beispiel, dass die auch sehr viel Meta-Comments machen, um die Leute auch in die richtigen Text zu herden oder so.
Ja, ich meine, der Effekt, wo das mit den Tags nicht funktioniert, beziehungsweise mit den Kategorien, ist dann ja Archive.org. Wenn du die Musik anguckst und dann hast du Unmengen von Musikkategorien, wo 2 oder 3 Stücke drin sind, weil jeder gemeint hat, ich muss mein Stück genau so definieren im Stil. Und dann hast du so eine Kombination aus 5 verschiedenen Begriffen, die alle keinen Sinn machen, weil sich 3 von den Adjektiven gegenseitig widersprechen. Aber das ist die Definition von dem
Stil. Ja, es ist halt so, jede Band hat ihren ganz eigenen neuen Stil.
Genau.
Das ist dann Elektro-Crunch-Pop-Minimal-Noise.
Richtig. Und die andere Band macht das in einer anderen Reihenfolge, dann hast du nochmal einen anderen Stil.
Richtig.
Ja, aber das ist dann auch eine andere Gewichtung, bitte. Genau, und dann kannst du bei Archive.org so durch den Richtungsbaum durchscrollen und dann durchtraversieren und jede Menge interessante Stildefinitionen finden, die sehr oft interessanter als die Stücke selber sind.
Man sollte dann einführen, so ein Standard, dass Bandnamen immer gleich Stil sind. Telefon klingelt. Wir haben dummerweise nur einen Kopfhörer, der funktioniert, deswegen kann auch nur einer den Anrufer hören.
Ja, nehmen wir einfach Michael als Anrufer hier.
Servus, hallo.
Hi. Hi, ich bin Junius aus dem Chat. Und was mir aufgefallen ist, ist diese Communities, die dort entstehen. Und die sich eigentlich, also die Frage, die ich mir stelle, ist, wozu brauche ich diese Communities, wenn ich die dahingegen filter, was ich selber bin?
wozu brauchst du die Communities, wenn du selber filterst?
Ja, also ich finde, also wenn ich mich zum Beispiel in so eine Gruppe begebe von Leuten, die so sind wie ich, die, was weiß ich, jetzt wie das Beispiel war mit dem, mit, also die nicht, die atheistisch sind, die List mögen und Katzen. Ja, und wenn ich mich nur mit solchen Leuten bewege und damit eigentlich nur meine eigenen Interessen, also mich selber wiederkäu, dann habe ich ja nichts gewonnen bei der Sache.
Doch, du hast unter Umständen 50 oder auch 100 Leute gefunden, die interessante Sachen im Netz zusammensuchen, ohne dass du selber dafür irgendwas tun musst. Und wenn du meinst, ja, ich möchte neue, lustige Dinge finden zu diesem oder jenem Thema und die 50 oder 100 Leute funktionieren, dann musst du selber nichts tun, um was Brauchbares aus dem Internet rauszufiltern.
Vergessen wir nicht, du hast die Bestätigung deiner Meinung.
Ja, natürlich, ich meine, die eigene Meinung ist natürlich die, die man am liebsten hört.
Ja, das ist eigentlich nur Masturbation, was du machst.
Genau.
In gewisser Weise ist es übrigens eine gefährliche Sache, wenn du dich nämlich nur in Gruppen bewegst, die immer, was weiß ich, solche geschlossenen Meinungen vertreten, dann lebst du irgendwann in so einer Subwelt, die nichts mehr mit der sonstigen Welt zu tun haben. Also solche Gefahren bestehen bei bestimmten Clubs, bei bestimmten Gruppen, bei bestimmten terroristischen Vereinigungen oder dergleichen, dass die wirklich so denken, dass das ganze andere Volk das, was sie selbst meinen, auch schon so verstehen müsste.
Ja, ich meine, wenn man das benutzt, darf man halt nie vergessen, dass man diese Meinung kriegt. Und wenn man eine Diskussion mit verschiedenen Leuten sucht, naja, dann... Also eigentlich wollte ich jetzt sagen, dann muss man sich ein entsprechendes Forum oder sonstige Communities suchen, in der man vernünftig diskutieren kann. Aber nachdem ich schon länger im Internet unterwegs bin, würde ich sagen, man sucht sich lieber Leute in Real Life, mit denen man vernünftig diskutieren kann, weil das passiert häufiger. Signifikant.
Also das ist ein guter Punkt, absolut. Und im Prinzip auch wieder was in der Realität genauso funktioniert, würde ich mal behaupten. Hat auch jetzt im Chat gerade eben auch noch jemand gesagt, bei Tageszeitungen ist es ähnlich. Wir kaufen uns tendenziell die Tageszeitungen, die mehr oder weniger unserem eigenen Weltbild sowieso entsprechen. Ja. Witzigerweise.
Und wir sehen natürlich auch die Nachrichten, die wir schon gewohnt sind. Ich meine, man kann ARD und ZDF Nachrichten den ganzen Tag angucken und dann schaltet man ein einziges Mal Schweizer Fernsehen an und guckt sich die Nachrichten an und denkt man, wie, das ist auch passiert?
Ja, stimmt, sehr beeindruckend, ja.
Ja, das ist ja wieder dieses Paradoxon, dass es gibt keinen neutralen Journalismus. Kommt man denn darauf wieder zurück?
Richtig.
Wenn die Leute sich sowieso nur das holen, was sie selber sowieso schon meinen, dann ist es ja witzlos alles.
Mhm. Gut, aber das ist eine ganz normale Sache, dass natürlich auch die Journalisten Menschen sind, eine eigene Meinung haben und einen gewissen Vorfilter machen. Genauso wie die Redaktion, die dahinter steht, ein bisschen das Ganze färbt. Ja, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ich will gar nicht sagen Problem, das ist eine ganz natürliche Sache, die einfach so entstehen muss fast, systematisch.
Wir können als nächstes ja noch auf die Wikipedia zu sprechen kommen. Das ist nämlich gerade ein Punkt, den ich in dem Kontext ansprechen wollen würde. Die Frage nach dem neutralen Blickwinkel. Ob man auch wieder mit solchen Reputationsgeschichten oder sonstigen Techniken versuchen kann, eine Neutralität zu erreichen. Weil es ist echt ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass diese Bias, diese Verschiebung, je nachdem in welcher Community ich mich gerade befinde, dann auch den Inhalt anpasst oder die Wertung und die Realitätswahrnehmung anpasst. Und
wenn du Welten aufeinander zu rasen sehen möchtest, dann muss man auf YouTube gehen, weil YouTube, da diskutieren die Leute wirklich 10 Minuten lang mit ihren Videos. Wenn du zum Beispiel das Atheismus da annimmst und dann hast du auf der anderen Seite die Fundi-Christen, also da geht es schon heiß her. Nur da ist es meistens immer bei beiden Seiten ein bisschen, die sind beide alle ein bisschen komisch drauf. Also
die Argumentation ist eher platt als doch wirklich faktisch, meinst du?
Wie bitte?
Du meinst, dass die Argumentation denn sehr, sehr platt ist und dann eigentlich nur auf Vorurteile hinausläuft, als wirklich an Fakten zu graben und zu überlegen?
Ja, das Problem ist, glaube ich, das sind die Leute, die lauter reden, sieht man halt einfach in den Videos. Die Leute, die jetzt ein bisschen normaler drauf sind und nicht diese ganz krasse Ecke, auf der einen Seite zum Beispiel Fundi-Christen und auf der anderen Seite die Leute, die jeden konvertieren möchten zum Atheismus. Wenn du die anguckst, dann ist das einfach... Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach, ich finde, das ist einfach, mit denen kannst du nicht diskutieren.
Ja, da kommen auch dann wirklich diese Systeme an ihre Grenzen. Das ist dann, also ich kenne, es gibt sogar ein eigenes Wort für sowas dann, das nennt sich Mob Rule. Also der Mob hat recht.
Derjenige, das gibt es aber bei YouTube nicht, wenn man mal schauen. Nein? Ich meine, die Kommentare sind ja, also die schaut man sich sowieso nicht so lange an, aber da sieht ja. Man, dass es jetzt nicht, dass es irgendwie ein Konsensus erreicht wird. Da geht es jeder gegen jeden. Und der am Ende nicht weint, hat gewonnen eigentlich.
Okay. Bis einer heult, ja.
Ja, bis einer heult. Ich danke für den Anruf. Ja, war ein ganz toller Punkt. Und dann machen wir mal weiter. Ich denke mit... okay. Wir können gerade... Ciao.
Musik, ne?
Ja. Musik, auch stimmt. Okay, ja, machen wir dann mal so.
Wir haben wieder, ich weiß nicht, fast eine halbe Stunde oder so in der Gegend rumgelabert und... Ja.
Hallo.
Dann ziehe ich auf einmal wieder Musik hoch und wir treffen uns in 3 Minuten, 4 wieder. We'll be right back.
Hallo, hier sind wir wieder, Dev Radio bei Radio Free FM. Das waren gerade zwei Lieder von Maus mal wieder, nämlich No Value Token und Roswell. Also falls ihr gerade UFOs gesehen habt oder im Chat gemeint habt, wir haben hier eine allgemeine Drogenpause. Das lag an einem Heißluftballon.
Jetzt geht's weiter mit VoIP, glaube ich.
Wobei, wir, glaub
ich, glaube, dass wir Heißluftballon
ein ganz tolles,
einer hat doch, also, ja,
ganz tolles Thema haben, so Zuverlässigkeit des Internets in Katastrophen vielleicht, wäre was ganz was Cooles eigentlich, aber ich weiß nicht, ob man das nicht so einfach Informationen beschaffen kann. Wenn ihr vielleicht was habt, schickt es ja mal über die Radiomailingliste radio@ulm.ccc.de, vielleicht kann man eine
wir
Sendung
Wir können ausmachen. Ja mal was simulieren, ein paar Katastrophen irgendwo mal stattfinden lassen und mal gucken, wie es dann funktioniert hat. Kleine Messreihe halt.
Es gab schon mal eine Diplomarbeit darüber. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat einer Diplomarbeit gemacht über die Engpässe im Internet in einer bestimmten Stadt oder so. Und der durfte seine Diplomarbeit nicht veröffentlichen, ja, weil teilweise
zu viel Informationen über die Netzstrukturen, haben sie gesagt.
Ja, so, es gab halt gewisse Engpässe, weil, ich sag jetzt mal, das Internet in der Region hier durchgegangen ist. Und wenn du da halt bist, an der Brücke oder sonst wo es durchgeht, dann hast du halt Powers.
Wobei das eine Sendung werden.
Wobei zum Beispiel, das wäre vielleicht mal echt interessant, aber
willst du uns ja generell vom Äther nehmen?
So, aber nee, das kann man schon machen.
Aber es ist eine gute Überladung, Katastrophen. Dann gehen wir jetzt weiter zu Wikipedia.
Katastrophen wird PHP.
Ja. Nein, wobei das ja von wegen Infrastruktur und so jetzt nicht wirklich so ist, dass die Geheimnisse haben, die da groß noch geschützt werden könnten. Weil beim letzten Kongress war auch einer, der da so Internet-Mapping-Projekt hat. Und sagt ja, okay, wo geht es hin, welche Server sind mit was verbunden, und hat auch gemeint, okay, hat einfach mal so rumsimuliert und gesagt, okay, ich lasse mal zufälligerweise 5, 10, 20, 30% der Server ausfallen, wie viel vom Internet funktioniert eigentlich noch. Hat gemeint, bei zufälligen Rechnern ist es eigentlich fast egal, also 20% hat er gemeint, die Mehrheit der Bevölkerung hat immer noch kein Problem, ist halt ein bisschen langsamer. Und dann hat er gemeint, okay, ich nehme mal 1% von den am meisten vernetzten Rechnern, und dann hatte er mehrere Internete, die nicht mehr ganz so inter waren.
Oh, cool, ey. Ja.
Und ich meine, das ist Information, die frei verfügbar ist. Also die Karte kann man runterladen und die Rohdaten zum Teil auch,
cool,
die
er da hat. Also. Gib mal ein Stift, dann schreibe ich mir das auf die Hand. Hast du da einen?
Danke. Ich glaube, das wird mal eine Sendung.
Ja. Ja, gut, auf jeden Fall jetzt weiter mit Wikipedia, weil Wikipedia wollte ja auch so ein Reputationssystem einführen.
Richtig, genau.
Sagen lassen.
Ja, das ist noch ein ganz wichtiges Top, was hier auf der Liste steht noch. Sie möchten was einführen, um so die Qualität ein bisschen zu verbessern oder aufrechtzuerhalten bei der Wikipedia, nämlich ein Reputationssystem, was, also nach dem, was ich bisher so weiß, ist es meines Wissens nach noch nicht fix und auch noch nicht aktiv und ist alles noch in der Planung, wird diskutiert. Ein System, bei dem neue User zuerst mal 30 oder eine bestimmte Anzahl von Änderungen abgeben müssen und diese dann approved werden, also
freigeschalten
werden, danke. Und erst nachdem eine bestimmte Anzahl von solchen Änderungen freigeschaltet wurden, dürfen diese User selbst dann auch andere approven und dürfen diese User dann auch Änderungen machen, die nicht approved werden müssen.
Aber das ist ja auf globaler Ebene, meine ich jetzt, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das will erstmal die deutsche Wikipedia testen.
Ich meine mit globaler Ebene, das ist übergreifend für Themengebiete.
Ach so, ja, einfach nur generell für die Wikipedia, komplett.
Ja, weil der wichtige Punkt bei Wikipedia ist ja, dass die vergleichen sich immer gerne mit dem Linux-Kernel. Dass wir alle einfach ein bisschen rumpatchen, dann kriegst du am Ende ein funktionierendes System. Mhm. Und Linux und Wikipedia funktionieren aber nicht gleich. In Wikipedia hast du halt keine festen Maintainer für irgendein Thema. Das hast du halt beim Linux-Kernel, hast du immer eine Person, dem gehört der Code und alle anderen, und dann kann allen ihm Patch senden und dann wird es verbessert. Aber bei Wikipedia ist es ja im Endeffekt nur der am meisten Zeit hat, wenn er die Edits wieder zurück rollt, der gewinnt.
Praktisch gesehen sind das aber dann schon Maintainer. Da gab es nicht mal so eine Zahl, wie viele Leute, wie viel Prozent eben des Contents ausmachen, und es sind tatsächlich eine kleine Gruppe, die unglaublich viel Zeit haben, die den größten Content irgendwie produzieren. Und insofern sind das dann die Maintainer, die halt Wikipedia-süchtig sind für lange Zeit. So wie Maintainer in anderen Projekten auch wechseln, vielleicht nicht so häufig. Es ist halt, hat man praktisch gesehen in Wikipedia auch Maintainer.
Die nur in Wikipedia brauchst du halt kein Wissen haben, um Maintainer zu werden. Und Linux-Kernel kannst nicht einfach so der Maintainer von einem Subset werden.
Es gibt, glaube ich, auch in der jetzigen Wikipedia schon so eine Art kleine Gruppe von Admins. Also Leute, die dann Seiten sperren können, oder Leute, die
Wizards.
Wizards, ja, ich kenne mich nicht hundertprozentig mit diesen Sachen aus. Aber zum Beispiel, wenn irgendwelche aktuellen Ereignisse sind, ich erinnere mich da gerade hier mit CCC, im CCC-Kontext, die, was war das, Tron-Seite,
ja.
Die dann gesperrt wurde lange Zeit, weil dann eben Vandalismus viel gemacht wurde auf dieser Seite oder halt bestimmte Namen eben wieder eingetragen wurden.
Die, ja, ich meine, der größte Teil von Vandalismus wäre, man schreibt den Namen rein, man löscht den Namen raus. Man schreibt den Namen rein, man löscht den Namen raus. Genau. Also.
Schreibt meinen dritten Namen rein vielleicht. Das ist dann ganz, das ist dann schon Content zerstören eigentlich.
Also es gibt da schon eine Schicht von Admins, die mehr Rechte haben als normale User, auch jetzt schon. Und es gibt im Prinzip auch sogar diesen wohlwollenden Diktator, ähnlich wie beim Linux Kernel, dieser, wer ist der, Jimmy Wales, der Gründer, der dann zwar keine tagespolitischen Sachen bestimmt und keine Entscheidungen trifft, aber so allgemeine Richtungen vorgibt.
Aber er ist der Kommandant, kämpft halt nicht in den Edit Wars mit. Weil das ist ja das, was Wikipedia ausmacht. Also wenn du, keine Ahnung, du bist ein Top-Spezialist auf deinem Gebiet und du willst einen Content dazufügen, weil du weißt, das ist falsch. Aber der andere, der halt der, keine Ahnung, der Rambo des Wikipedia mit dem Edit-Knopf ist halt einfach besser ausgerüstet, weil er einfach mehr Zeit hat, weil am Ende sagt der Experte, hallo, ich muss auch mal Geld verdienen, ich muss jetzt weiter meine Thesis schreiben oder sonst was.
Ja.
Im Endeffekt, das ist die Leute mit der meisten Zeit gewinnen. Ich meine, es funktioniert ja gut genug, kann man ja sagen. Bei Wikipedia funktioniert gut genug.
Naja, aber ich meine, bei Wikipedia gibt es ja zwei Arten von Content, den du haben kannst. Du kannst ja schon mal Sachen haben, die du naturwissenschaftlich nachprüfen kannst.
Aber nicht tust.
Ja, die du vielleicht nicht tust, aber zumindest irgendjemand tut, der wirklich Ahnung davon hat.
Deswegen ist Wikipedia auch voller Artikel zu Star Wars und Jedi-Rittern. Und
ja, ja, und du hast das andere
Zeug,
das
im Endeffekt halt
anhand der Meinung ist. Ja, du hast die Zeit, das im Endeffekt halt Meinung ist. Und dann kannst du sagen, das war so oder es war nicht so. Und es gibt vielleicht drei Leute, die es wissen, weil sie waren dabei. Und das sind nicht die, die dazu was schreiben. Und dann hast du halt das Problem, dass wir eigentlich seit tausenden von Jahren schon bei Theaterkritiken hast, ich meine, auch mit dem Approval-System, Theaterkritiker entscheiden im Endeffekt darüber, ob jemand Theaterkritiker wird. Mehr oder weniger, indem sie sagen, ja, so schreibt man eine Kritik und die Redakteure glauben halt, dass man so eine Kritik schreibt. Und naja, ich meine, man kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte Schauspieler und Regisseure und Intendanten fragen und naja, Theaterkritiken sind Schwachsinn.
Selbst der ganze akademische Zirkus ist im Prinzip manchmal mehr oder weniger intellektueller Inzest, weil es werden dann halt in den akademischen Zirkeln nur diejenigen aufgenommen, die das auch bestätigen, was man
ja, bisher so... Ja, du sprichst auf das schöne System der Peer Review an,
genau, richtig,
wo du halt deine Publikation bloß hast, wenn du in den und den Fachzeitschriften publizierst und auf dem Review-Board von den Fachzeitschriften sitzen halt jeweils die gleichen 4-5 Leute, die sich wirklich damit auskennen, zumindest ihrer eigenen Meinung nach.
Ja.
Und wenn du halt die falsche, sprich eine andere Meinung hast, dann ist das, was du dahin schickst, immer Schwachsinn.
Ja. Kannst du zu psifactor.de oder irgendwie sowas
in der Hand? Genau, ich meine, das sind Dogmen, die haben wir aber auch nur in allen Sparten in dem Sinne drin.
Und ich meine,
in Naturwissenschaften kommt man über diese Dogmen immer ganz schwer drüber, wenn es so eine einheitliche Meinung gibt und wenn dann tatsächlich jemand mit was Neuem kommt, dann
naja,
ist es schwer, also, in dem Sinne das erst einmal populär zu machen.
Ja, es gibt immer so ein Zitat, das entweder Heisenberg oder Planck ein oder anderen Physiker zugewiesen wird, nämlich, in der Physik setzen sich Meinungen nicht durch. Die Vertreter der alten Meinung sterben aus.
Das ist ein sehr beliebtes System, das wird immer wieder aufs Neue praktiziert.
Das Dumme ist halt, im Internet darauf zu warten, dass ausreichend viele Leute aussterben, die eine bestimmte Meinung haben, ist
geht aber schnell, glaube ich.
Way, way, way more than the average attention
span. Ja, da kommt dann die Theorie. Ich glaube, es geht schneller, weil Pseudonyme können halt schneller sterben als Menschen.
Da möchte ich die Meme erzählen. Von Memen? Meme?
Meme.
Meme.
Oh, really?
Meme.
Memes, ja.
Ja, genau.
Oh, really?
Okay. Ja, ja, really.
Genau, die sterben dann wahrscheinlich nicht so leicht aus wie die Leute.
Ja, ich meine, Orly ist bestimmt unsterblich oder so.
Aber andere Sache, wolltest du nicht noch irgendwas zu Wikipedia erzählen?
Ja, um nochmal zurückzukommen, was weiß ich zu Wikipedia. Es ist interessant, dass es dort eine... ja, es gibt, sagen wir mal, Studien, die bereits mal drüber geschaut haben, wie zuverlässig jetzt einzelne Artikel sind, zum Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich oder aus dem politischen Bereich. Jetzt natürlich die Frage, wie misst man die Zuverlässigkeit? Die haben einfach mal geguckt, Wer bearbeitet denn so immer bestimmte diese Artikel nach? Und haben sich da mal diese IP-Adressen oder eventuell die DNS-Namen angesehen und haben dann festgestellt, in naturwissenschaftlichen, da gibt es da eine relativ gute Streuung in dem Sinne und ja, vielleicht so die ein oder anderen von den und den Universitäten, die da immer mal wieder was zu schreiben. Und bei den politischen, da gibt es dann immer mal wieder solche Sachen, da kommt mal was von dem vom CIA oder vom NSA, was weiß ich, drin, die dann so eine kleine, subtile Verbesserung, Austausch eines Namens oder Wegstreichen eines Namens gemacht haben. Und
na, ich meine, beim NSA muss man ja sagen, wer weiß, ob die es nicht wirklich besser wissen.
Das ist dann die nächste Frage, die man sich da stellen muss, ob das jetzt wirklich Expertenwissen oder Expertenverschleierung ist.
Aber da
das ist dann die nächste Stufe, wie man diese Statistiken, die die da gemacht haben, dann interpretieren muss.
Ja, das ist wie der Punkt, bei irgendwelchen Gesetzen, um den Energiemarkt zu regulieren, dann holt man sich halt die Experten von RWE oder von, wie heißen die ersten vier hier, E.ON, genau, damit wir jetzt hier nicht ungerecht sind. Und die schreiben dann einfach mal so ein paar Vorlagen, weil das sind ja schließlich die Experten.
Stichwort virales Marketing ein.
Ja,
virales Marketing. Das passt da ganz gut dahin. Richtig. Also wenn, um kurz einzuführen, wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufen will, Hardware oder was ich was, dann möchte ich ja erstmal gucken, ob das Schund ist oder ob Leute schon Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm. Ergo guckt man ins Internet und schaut, ob irgendwelche Leute Berichte darüber geschrieben haben, Tests und sowas. In der jetzigen Blogzeit findet man relativ viele von den Dingern, weil einige Leute haben das gekauft und ein paar davon haben halt eben ihre Erfahrungen damit geschrieben, wie das Ding sich anfühlt und so weiter. Und das liest man halt, ob sie Probleme mit Garantie hatten und so weiter und so fort. Gute Informationsquelle. Jetzt haben Firmen das auch mitgekriegt und engagieren jetzt zum Beispiel Blogger, die auch Geld dafür kriegen, teilweise, dass sie gute Sachen über eine bestimmte Firma schreiben oder über ein bestimmtes Produkt. So, der neue Sony-Player ist super. Man kann zwar nicht von Linux aus irgendwie MP3s drauf kopieren, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil er sieht gut aus, funktioniert. Ich habe ihn schon seit Jahren, keine Ahnung was.
Und Linux benutzt eh keiner.
Und das wird dann eben, das kommt dann auch auf die Planets, wenn du Pech hast, hoch und verbreitet sich so schön im Internet. Und einer, der nach diesem Produkt sucht, wird dann nur gute Bewertungen darüber finden und auch das entsprechend glauben, weil er eben meint, die Leute seien eben Autonomalbürger, wie man selbst auch, und schreiben halt ihre wahre Meinung da rein. Aber
ja. Ich meine, das gab es ja auch bei Amazon. Es gab mal so diesen netten Skandal, bei Amazon kannst du ja als Besucher anonym Bewertungen auch abgeben und auch eingeloggt. Und wenn du eingeloggt bist, kannst du aber trotzdem anonym abgeben. Das Lustige ist, wenn du das machst, dann wird zwar trotzdem gespeichert, wer es war, es wird aber anonym angezeigt. Jetzt hatte Amazon so ein kleines Problem, so eine kleine Sicherheitsschwankung und diese Informationen sind zum Teil geleakt. Und dann kam dann raus, dass einige Autoren halt immer eine Bewertung zu ihrem eigenen Buch als anonym abgegeben, indem sie gesagt haben, das ist prima, das ist das beste Buch, das ich jemals gelesen habe. Der Autor ist dieses Mal noch besser als letztes Mal. Also eigentlich habe ich das ja gar nicht geglaubt, aber wow. Und solche Dinge dann haben sie reihenweise gehabt.
Ja gut, Apple hat das ja ausgesourced mit den Fanboy-Jesen. Also da muss man ja keine Apple-Leute anstellen, damit die sagen, Apple-Produkte sind toll. Da gibt es ja genug Leute wie Mike, die das machen. Du kriegst wahrscheinlich auch einen Blog gesponsert von Apple, wenn du da...
Ich habe ja gar keinen Blog.
Ich sag, du kriegst bestimmt einen, wenn du sagst, Apple hier...
Apple käme, wenn Apple denn bekannt wäre.
Ja, genau. Es gibt einen richtigen Begriff für das Problem. Das ist nämlich ein richtig großes Problem, soweit ich weiß. Und zwar nennt sich das Astroturfing. Gibt es, glaube ich, auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Astroturfing, das kommt wohl von... irgendeine Art von Kunstrasenprodukt, was man kaufen kann für irgendwelche Hallen, in denen man dann sich Fußball spielen möchte oder sowas in Richtung. Dann braucht man in dieser Halle dann irgendwie schnell mal Rasen. Und
Wachsen dauert zu lang?
Ich glaube, der Astrodome war das. Ach, da steht in dem Wikipedia-Artikel. Und Rasen daher kommt der Begriff Kunstrasen. In Anlehnung an die Graswurzelbewegung. Graswurzelbewegungen sind Bewegungen, die halt von unten her irgendwie spontan wachsen und dann irgendwie toll sichtbar sind und ganz
viel Fläche bedecken. Demokratisch, anarchisch.
Und mit so Kunstrasen kann man halt, mit ein bisschen Geld auf das Problem werfen und dann entsteht da auch Rasen.
Ja. Du meinst so nach dem Motto, ich meine, spontane Massenbewegungen sind gut, aber noch besser ist, wenn man sie vorher geplant hat.
Ja, genau.
Der Trick liegt halt dahinter, dass wir inzwischen der Werbung nicht mehr alles glauben, weil sie auch von den Herstellern selbst kommen. wohl aber eigenen, also aus den eigenen Reihen mehr Vertrauen schenken. Und wenn dann eben die Bewertungen aus dem Freundeskreis oder eben aus Privatpersonen wie mir kommen, vertraut man denen einfach mehr als der Werbung.
Ja,
dass der neue Zahnkaugummi super weiße Zähne macht oder irgendwie sowas in der Art.
Die Reputation von dir, wenn du sagst, das taugt was, ist besser als die Reputation meines Fernsehers, wenn der mir das sagt.
Ja, richtig, ganz genau.
Weil erstens wissen wir ja, dass du netter Kerl bist und zweitens denken wir, ja, was hat denn der Mev davon, wenn er uns über das anlügt?
Sehr viel mehr Geld, wieso?
Ah, danke, das war ja einfach.
Gut. Wir hatten noch mehrere Punkte.
Ja, soll man auch die sozialen Netze ansprechen?
Social Networks, die wir schon bei Web 2.0 angesprochen haben. Wir hatten sicher eine Web 2.0-Sendung schon.
Ja, dann machen wir das da. Ich finde ja BitTorrent noch ein nettes Thema. Bei BitTorrent wird Reputation für die Verteilung von Netzwerk-Traffic benutzt. Das finde ich sehr, sehr cool. Also es geht dann mal nicht um irgendwelche Bewertungen und Meta-Geschichten, Vertrauen etc., sondern es geht dann einfach darum, dass bei einem Peer-to-Peer-Protokoll Datenpakete untereinander ausgetauscht werden in einer Gruppe von Leuten, die Interesse an diesen Daten haben. Und man muss dann entscheiden, wer bekommt wie viel, wann, zu welchem Zeitpunkt und wie schnell.
Man hat halt beschränkte Ressourcen, muss die halt.
Genau, man muss die Bandbreite irgendwie verteilen.
Und man möchte halt eine Pareto-optimale, Pareto-gerechte Verteilung hinkriegen.
Klingt toll.
Ja. So oder so ähnlich hieß es in dem Vortrag beim CCC über Peer-to-Peer-Netze.
Oh, okay. Das ist aber schon lange her.
Genau. Und zumindest im klassischen BitTorrent-Netz hat man ja den einen zentralen Server, der in klassischer Moderationsfunktion zuteilt. Und dann einfach sagen kann, ja, du kriegst so viel, wie du selber hochlädst. Beziehungsweise der sagt, okay, du schickst dem anderen jetzt 30 Pakete und dann fragt er den anderen, du hast du 30 Pakete gekriegt? Ja. Okay, du darfst ihm nochmal 30 schicken und übrigens, du kriegst jetzt von dem was. Und vor allem erst dann, beziehungsweise es funktioniert halt gleichzeitig und wenn die von dem Host A halt was kriegen sollten, zurückmelden, dass sie nichts kriegen, dann kriegt der halt selber nichts mehr. Und damit wird eben gezwungen, auch Upload bereitzustellen, was dann dafür sorgt, dass halt das Gesamt-Traffic übers Netz optimal ist, allerdings dann halt keine Leadsche gibt, die für sich persönlich optimal agieren können.
Richtig, also man kann Fairness enforcen, also man kann Fairness auch zwingen.
Theoretisch.
Naja, gut, okay, erzähl was über
die... Ich meine, solange man...
Praxis. Das ist ja gar nicht malevolent, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur den Python original BitTorrent Client genommen und habe dann immer auf 2 Kilobyte hochgeladen und habe aber mit 300 Kilobyte runtergeladen, damals noch. Als es nur den Python BitTorrent Client gab. Also es ist, nicht mal der Python BitTorrent Client hat es richtig implementiert. Also...
Ja, ich meine, ja, es gibt Implementierungsprobleme, es gibt natürlich auch praktische Probleme damit, indem man einfach sagt, okay, ich gehe mit vielen Clients rein, einer ist mein echter und die anderen lasse ich halt, wenn sie von mir was kriegen sollten, lügen, ja, ich habe es gekriegt.
Was mir auch schon passiert ist.
Das geht auch immer noch, also es funktioniert halt nicht, wenn du richtig viele Clients hast in dem Seed, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben deine anderen Fake-Clients als Partner kriegst, wo du dir Traffic hinlügen kannst, relativ gering und vor allem die Clients müssen ja dann mit anderen echten Clients kooperieren und die sagen dann ja natürlich, der lügt die ganze Zeit. Und dann fliegen die raus, aber es gibt halt die theoretische Möglichkeit, auch beim zentralen BitTorrent so ein bisschen was hinzuschummeln. Und je nach Implementierung muss man es gar nicht machen, wenn man einfach so das hingecheatet kriegt. Und es gibt jetzt noch das dezentrale BitTorrent, wo dieser zentrale Server effektiv wegfällt und da hat man halt das klassische Problem, ja, man muss halt hoffen, dass die anderen Original-Client verwenden.
Da gibt es dann noch solche Spielchen, bei denen Freigaben getäuscht werden. Dass man die Dateien tatsächlich gar nicht hat, die man freigibt. Ich habe zum Beispiel auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich eine relativ große Datei komplett mit Nullen gekriegt habe. Zum Beispiel. Die war halt relativ schnell übertragen, weil Nullen kannst du relativ gut komprimieren. Ich habe mich schon gewundert, dass es relativ schnell geht und so und es hat alles gepasst, aber zu Hause habe ich dann eine Nulldatei gehabt. Also wahrscheinlich Link auf Dev0 ziehen so, bei deinen Uploads und dann bist du halt einer, der fleißig shared. Kriegst du wahrscheinlich dann auch entsprechende Reputation oder so, aber brauchst nichts haben, wenn du Nullen hast.
Bei BitTorrent läuft es, glaube ich, aber so, dass du die Reputation nur jeweils für einen Torrent hast. Also die Reputation, die dir bei einem Torrent irgendwo geholfen hat, hilft dir, glaube ich, bei einem anderen dann nicht mehr.
Das ist alles komplett dezentral.
Das ist bei anderen Systemen, glaube ich, nicht so.
Das wird aber dann wieder über diese ganzen Metaseiten wieder reingebracht. Also die Tracker werden dann zurückmelden, dass sie uns so viel hat er hochgeladen. Und dann wird er wieder eine Freigabe kriegen für einen neuen Tracker, den er nutzen kann.
Haben wir was Schönes im Chat eigentlich? Nö. Nein. Nö. Schade. Wir hatten übrigens auch mal eine Sendung über BitTorrent, wenn ich mich recht erinnere. Schon ein bisschen länger her. Aber ja. In den ersten Jahren hatten wir immer eine.
Ich will aber trotzdem mal noch kontern schnell mit eDonkey. Der macht das ein bisschen unabhängiger, weil die haben jetzt keine zentralen Tracker. Die machen das wirklich, ich kenne so und so viele andere Clients, die haben mir mittlerweile jetzt so und so viel gegeben. Ich zähle jetzt im Prinzip, gebe denen eigene Bewertungen in dem Sinne und überlege mir dann selbst, wem von denen gebe ich lieber was. Sprich, die sind nachher bei mir alle irgendwo auf einer Warteliste und wer mir schon viel gegeben hat, der hat halt Vorteile in dieser Warteliste.
Funktioniert aber besser, wenn du eine feste IP hast.
Funktioniert besser bei einer festen IP, aber wird dort gelöst irgendwie über eine UID, die irgendwo noch haben, dass ich den Client dann auf die Art wiedererkenne.
Das ist ja wieder wahrscheinlich etwas, was du faken kannst, würde ich sagen.
Ich meine, ich kann natürlich meine UID wegschmeißen und mir eine neue generieren, nur dann habe ich eigentlich den Vorteil, den ich bei den anderen Clients mal gehabt hätte,
verloren. Ich meine, du kannst ja sehen, wer gut drauf ist von den Leuten und die kannst du halt mit ganz an die UID von denen nehmen. Und schauen, ob das... Ob
das könnte man probieren.
Ich meine, das ist wie im Netzwerk mit einer gleichen MAC-Adresse.
Du kannst aber halt gucken, wie viele du täuscht. Das sind so die typischen Sachen, die kann man irgendwo immer...
Wir haben ja einen Experten hier, wir müssen ja gar nicht so in der Gegend rumrätseln, so von wegen Cheaten in verteilten Netzwerken, Michael. Und du hast ja da entsprechende auch Ansätze, gerade für Gollum-Rule verteilt rechnen, so von wegen Distributed-Net-Projekten. Und da gibt es ja Ansätze zu sagen, ja, du musst was rechnen, das relativ einfach dann zu übertragen ist, wo man dann beweisen kann, dass du es gerechnet hast. Und das wäre halt die Frage, hast du eine Ahnung, ob es irgendein Sharing-System gibt, wo sowas Ähnliches ansatzweise benutzt?
Also wir hatten sowas mal angedacht für Distributed.net unter anderem. Also ganz kurz zur Idee des Ganzen. Im einfachsten Fall hat man so eine Art Falltürfunktion, zum Beispiel Primzahl faktorisieren. Nein, Quatsch, eben nicht, also nur faktorisieren von Zahlen.
Primzahl faktorisieren,
ja, halt genau, einfach. Richtig. Ja, genau, super.
Wenn du was, das ist eine Primzahl.
Brauchst nur zwei Clients, um das Distributed zu machen.
Ja, super. Nein, also beispielsweise, ich habe eine große Zahl, möchte die zerteilt haben in die Primfaktoren. Da rechnet dann irgendein User, dem ich diesen Job gebe, vielleicht ein paar Stunden dran rum, dann bekomme ich ein Ergebnis zurück. Und ich kann sehr einfach verifizieren, dass dieses Ergebnis auch wirklich ein korrektes Ergebnis ist, indem ich einfach die Zahlen miteinander multipliziere und dann sehe ich, okay, passt.
Genau, das Ganze asymmetrisch ist.
Genau, weil das Ganze asymmetrisch ist, das heißt dann Falltürfunktion, kann man auch schön googeln, was das ist, wie es genau, wo das dann genau benutzt wird bei asymmetrischer Kryptographie. In der Regel sind aber die Aufträge, die ich verteilen möchte als Aufgabe für ein Distributed Computing Netz, nicht so schön verifizierbar, dass ich dann einfach sagen kann, ja, zack, multiplizieren, okay, passt, Ergebnis ist korrekt. In der Regel gebe ich den Leuten zum Beispiel bei Brute Force Attacken gegen Kryptographie, gebe ich denen eine Range von Keys, die sie alle durchprobieren müssen. Also ich probiere den Schlüssel so und so, etc. pp. Und dann kommt meistens als Ergebnis raus, naja, okay, der hat nicht gepasst. Und bei einem Suchraum von...
Sehr vielen.
Genau, von sehr vielen.
Dollar Big Lab.
Ja, 2 hoch 56, 72 Möglichkeiten ist es natürlich dann die überwiegende Zahl von Schlüsseln, die nicht funktioniert. Das heißt, ich habe 10 Jahre lang nur Schlüssel, die nicht funktionieren und dann finde ich einen, der funktioniert. Und das Problem ist bei der Sache, es kann sein, wenn jemand möchte schummeln, das heißt, in den Rankings weit nach oben kommen, indem man einfach sagt, okay, boah, hat nicht gepasst, ohne es wirklich probiert zu haben. Einfach nur zurückliefern und sagen, boah, da war nichts. Und auf die Art und Weise kommt er natürlich sehr schnell, sehr hoch in den Scorings, in den Bewertungslisten, weil das System denkt, er hat so viel gerechnet für uns, den müssen wir jetzt hier ganz mit einem ganz tollen vorderen Platz belohnen.
Na, ich meine, bei Distributed.net war es ja das Problem, dass es eben ein Ranking gab und verschiedene Teams, die dann immer gesagt haben, haha, wir ranken über euch und bla, wir haben so viele Punkte und wir kriegen euch dreimal und naja.
Das ist aber auch die Motivation, dann solche Sachen überhaupt zu machen. Ja. Du brauchst eine Motivation für Distributed.net und an dieser Stelle möchte ich auf die Radiosendung verweisen. Ich vernetze heute. Wir hatten eine Distributed.net-Radiosendung mit dem Michael.
Ja, wann war die?
Defradio.de Archiv? Ja, schaut auf unsere Homepage www.defradio.de, geht aufs Archiv, findet unsere Radiosendung zum Download und da findet auch die Distributed.net Sendung, die eigentlich so ganz gut war mit vielen verschiedenen Projekten und Problemen und so weiter, dann müssen wir das nicht jetzt machen.
Ja. Es gibt einen Ansatz bei diesem Zeug, wo man dann mit Reputation versucht hat, ranzugehen. Und zwar der übliche Weg, um solche Arbeitspakete zu verifizieren, ist dann eine Quorumsentscheidung. Quorum heißt beispielsweise von 3 Leuten, die das Paket alle bekommen haben, müssen mindestens 2 übereinstimmen und dann wird dieses Ergebnis genommen, was bei den beiden übereinstimmenden Antworten rausgekommen ist. Da gibt es Ansätze, dass man versucht, das zu reduzieren vom Aufwand her. Das heißt, wenn von diesen 2 Leuten einer eine ganz tolle Reputation hat, das heißt, er hat schon seit 5 Jahren bei dem Projekt mitgemacht und hat nie irgendwas Falsches abgegeben, dann kann es sein, dass der mit seiner einen Stimme eventuell 2 andere überstimmen kann. Also das wäre dann ein Quorum-System, was dann nicht wirklich mehr ein Quorum ist, sondern halt mit Reputation arbeitet.
Minority Report.
Diese Minority Report-Geschichte. Ja, ganz genau. Wer den Film kennt, das ist genau so ein Verfahren. Richtig. Wird aber in der Praxis nicht gemacht, weil es ist relativ aufwendig, sich dann so eine Reputation aufzubauen. Auch serverseitig, man muss eine ganze Menge mehr Aufwand treiben und der Nutzen hält sich auch in Grenzen, denn in der Regel macht man einfach ein Quorum-System und dann passt es 2 von 3 oder 3 von 5. Und dann ist es auch okay.
Wobei du sagst, wir rechnen alles 5-mal.
Ja, das ist natürlich das Problem. Das ist die Motivation, in Reputation reinzubringen, damit man es eben nicht 5-mal machen muss. Ja.
Sonst kann man es gleich selber rechnen.
Richtig. Wenn die Gruppe für das Distributed Computing nicht mindestens 5-mal größer ist als du selber, dann ist es blöd.
Das stimmt. Und vor allem gibt es ja selber Seite, Rechenzeit aus für die Verifikation.
Das auch noch, auf der anderen Seite macht da natürlich gerade dann so ein wachsendes Reputationssystem im gewissen Sinn, wenn ich da sage, jemand nach so und so langer Zeit hat jetzt in einem 5er-System plötzlich 2 Stimmen. Mhm. Und wenn er noch länger dabei ist, was weiß ich, dann irgendwo mal seine 3 oder dergleichen.
Ja. Solange er bis auf 5 Stimmen hat im 5er-System und dann kann
er. Wie nennt man nochmal das Wort, wenn Geld eigentlich immer weniger wert wird?
Inflation,
nicht Infiltration. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Reputationssysteme mit der Zeit
inflationär?
Ja, dass genau das tun. Hat einer von euch irgendwie Informationen dazu, dass halt Ruf immer weniger wert wird? Weil die Leute sich immer und immer gute Reputationen geben, gegenseitig zum Beispiel, wenn das die Möglichkeit ist. Und irgendwann hat jeder einen guten Ruf, egal ob er einen schlechten Ruf hätte oder nicht.
Naja, also es gibt in Forensystemen so das Problem, dass man für Mitarbeit Karma-Punkte kriegt, also für Postings und Threads aufmachen und so ein Humbug und in Threads, die man aufgemacht hat, auf Antworten und so Zeug. Und naja, dann kriegt man Karma-Punkte, die man anderen geben kann. Und es gibt teilweise keine Sinks, also keine Stellen, wo man die Karma-Punkte endgültig verlässt, außer User gehen raus mit Karma-Punkten. Das heißt, da hast du dann teilweise das Problem, dass da Leute mit Millionen von Karma-Punkten rumlaufen, die meisten so mit Tausenden und so der normale Standard mit 1 oder 2 Punkten und dann hast du effektiv nicht ein Karma-Punkte-System, sondern hast halt ein 3-Klassen-System und das war's. Und du rechnest halt in der Gegend rum und verwaltest die ganzen Karma-Punkte.
Das ist ein Credit-System wie zum Beispiel Expert Sex Change oder ExpertsExchange.com.
Wichtige Betonung.
Die machen das ja auch. Also da kriegst du halt, keine Ahnung, pro Tag vielleicht 4 Punkte. Und
das ist halt, Penis Island.
Wenn du 5 Punkte hast, kannst du eine Frage stellen zum Beispiel. Dann kannst du dann von den 5 Punkten kannst du dann wieder jemanden, wenn er die richtige Antwort dir gibt, kannst du dann wieder sagen, hier, kriegst 10 Punkte, war voll toll von dir. Mhm. Ich glaube sogar Google Answers und Yahoo Answers machen das auch im selben System irgendwie. Also sind die ganzen, man fragt irgendwas, weil man Google nicht selber.
Answers. Okay, Antworten.
Genau,
ja. Ask Jeeves. Yahoo Answers.
Ja gut, aber Ask Jeeves ist ja eher eine Suchmaschine. Aber Yahoo Answers ist ja eher so eine, ich kann nicht googeln, bitte beantwortet mir die Frage.
Ja. Wobei überraschenderweise ist bei Google auch oft genug funktioniert, wenn man einfach die Frage eingibt.
Ja. Das machen sie, die machen auch Statistiken drauf. How to und dann blow up. Building oder how oder what is Antrax?
How to rig an election?
Diese Dieses Google Answers, das funktioniert bestimmt automatisch. Du musst einfach als Antwort auf ein Posting einfach Google Hits zurückschmeißen, die ersten 5 oder sowas. So, Google doch einfach die ersten 5 Google Hits und das lässt sich alles automatisieren. Also könnte man einen Bot schreiben, der auf solche Postings antwortet.
Ein Chatbot am Telefon.
Ja. Nee, aber diese Reputation, wenn die nur generiert wird, ich meine, man kann eigentlich in einen beliebigen Matt gehen und schauen, was Gold wert ist. Und naja, die Leute, die schon ein paar Jahre spielen, die haben die Milliarden von Gold. Und die stellen sich dann teilweise, wenn sie nett sind, in Newbie-Plays und sagen, ach, das ist ein neuer Spieler, hier nimm eine Million, kauf dir was. Und das Wertvollste im Spiel, was man jemals kaufen will überhaupt, kostet dann so 100.000 oder so. Und das restliche Gold kann man teilweise noch anlegen und Zinsen dafür kriegen. Und eigentlich das Gold ist wertlos.
Ja, am meisten Spaß macht das Spiel an der gleichzeitig anfangen. Aber dann hast du das Problem, die am meisten, das ist immer mit dem Zeit. Ich meine, die meisten Leute wollen das einfach so haben, dass, wenn du mehr Zeit investierst, bist du besser.
Ich bin auf Matt abgehoben, weil die Wirtschaft funktioniert einfach schneller als so ein normalen Karma-System, aber im Endeffekt ist das Problem das gleiche, du hast einen Zufluss, aber keinen Abfluss und dann ist das Zeug halt irgendwann wertlos. Ja, du gehst mit der Schubkarre einkaufen und wenn deine Schubkarre ein bisschen kleiner ist als die vom anderen, kriegst du halt bloß eine Semmel statt ein Brot. Also, dumm gelaufen.
Oder man braucht mal ein Reset und wird alles auf Null stellen. Oder man verkauft ein Add-on-Paket, damit wir da alle...
Ich meine, die Resets haben wir ja...
Das eine Währungsreform. Reddit? Das funktioniert so weit, bis auf die Kleinigkeit, dass manche Leute noch einen Werte haben neben dem Geld. Dann haben die Leute halt kein Bargeld mehr und keine Konten mehr, aber sie haben halt eine Fabrik.
Ja. Nee, ich meine, die Resets haben wir ja. Wir haben Reddit für Programmierer, wo die All-User draußen sind und wir haben jetzt das neue Reddit, wie auch immer das hieß.
News Y Combinator.
Nein, genau, dieses, jenes, welches. Also.
Heißt das, glaube ich, jetzt Hacker News.
Genau, und ich meine, wenn wir jetzt in einem Jahr oder so die Sendung nochmal machen, dann gibt es bestimmt Reddit 4.0 oder so.
Aber nochmal ganz kurz
zum. In einem Jahr ist das eh wieder aktuell.
Ich wollte mal ganz zurückzukommen, kurz mal ganz auf Reddit und Dick. Vielleicht haben wir jetzt so erzählt, dass es jetzt beides ungefähr gleich ist, nur eine andere Community. Aber Reddit hat noch eine Funktion, nennt sich Meta-Reddit. Also, du kannst. Dich selbst referenzieren. Du kannst sagen, ich möchte jetzt diesem Post eine Story absenden und muss dafür nicht auf eine andere Webseite gehen, sondern mach einfach nur ein Thread auf, also wie in einem Forum. Ich sage einfach nur, zum Beispiel, das nennt sich Ask Reddit, dann schreibst du hin, Ask Reddit. Was ist jetzt momentan das beste Web-Framework, was man nutzen sollte, wenn man eine neue Webseite macht? Keine Ahnung, irgendwas ganz Billiges. Und dann kannst du dich halt selbst referenzieren. Und das ist halt das, was eigentlich Reddit groß gemacht hat, zu dem Zeitpunkt damals.
Ja, ich meine, was natürlich interessant wäre, vielleicht auch wirklich ein Meta-Reddit, den du in Reddit über Reddit drüber legst.
Gibt's.
So über verschiedene Arten von Reddit-Filtern quasi. Dann sagst du, okay, diese Einstellung von Reddit ist gut oder schlecht oder das gibt's schon.
Es, ja, die haben halt.
Ich meine, das heißt anders als Dick?
Das ist dann doch eine Homepage von jemandem, ist es halt ein.
Nein, ich meine, dass es in Reddit schon eingebaut ist, dass du sagen kannst, okay, dieser Filter auf Reddit ist gut, weil und dann.
Achso. Also die haben jetzt Sachen gemacht, wie zum Beispiel Clouds und Text, also Tech Cloud haben die halt irgendwie rübergelegt, weil das ist momentan aktuelle mit. Ja.
Okay.
Ja. Für die Tech Clouds nicht kennen, man tut Objekten Stichworte hinzufügen und die Stichworte, die Top 10 der Stichworte sieht man dann am Anfang der Seite zum Beispiel. Da siehst du dann, dass besonders häufig Katzen oder.
Ja, Katzen großartig sind und Lips.
Oder Graham oder sowas. Ja. Die werden dann zum Beispiel größer geschrieben oder stehen weiter oben auf Top 10. Das sind eine Stichwort Top 10 sozusagen. Siehst du dann, was die Leute interessiert.
Um dann aber nochmal Dick in Schutz zu nehmen vor dir hier. Dafür gibt es bei euch sowas wie Dick Nation nicht. Das ist ein Podcast. Einmal die Woche gibt es eine schöne, tolle Zusammenfassung. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde werden dann so die Top-Themen oder interessantesten Themen nochmal besprochen mit Moderation und mit Video und mit hin und her.
Ja, gut, soll ich jetzt wirklich kommentieren? Ich meine, das ist.
Also ich glaube, das kannst du dir sparen. Es gibt bestimmt einen passenden Kommentar dazu auf YouTube.
Aber nee, Dick Nation ist, objektiv mal zu sagen, Dick Nation ist nicht selber browsen, sondern Leuten zuschauen beim Browsen.
Das die sitzen, da, sitzen
dann so zwei,
auch.
Da sitzen dann so zwei halb betrunkene Typen und lesen Reddit.
Sie lesen die Sachen vor, die über die Woche hinweg halt nach oben gekommen sind von der Community.
Ja. Aber ich meine, dass anderen Leuten beim Browsen zuschauen, und das gibt es auch in Form von Browser-Plugins, in denen du dich dann auf eine, also du registrierst dich quasi auf einer Webseite, halt übers Plugin und sagst, und dann kriegst du einen ganzen Sack von JavaScripts im Endeffekt auf die Webseite zusätzlich draufgeblasen. Und dann kannst du sagen, ja, schau mir zu. Und dann kann ein anderes sagen, komm, der schaut immer interessante Sachen an, blub, was guckt denn der gerade an? Und dann kannst du anderen Leuten beim Browsen zuschauen, die vorher gesagt haben, ja, mach das.
Und es geht
sogar noch spaßiger weiter mit Hoodwinked.
Hoodwinked, ja.
Ist so eine Variante, das ist auch eine abartige Verwendung von jede Menge JavaScript und serverseitigen Skripte. Aber dann kannst du im Endeffekt auch über Plugins sagen, beziehungsweise erstmal über ein Rerouting vom DNS-Server. Dass du, wenn du was haben willst, kriegst du das nicht von deinem eigenen Server, sondern halt von woanders. Beziehungsweise je nach Version auch zusätzlich Content von woanders. Und dann kannst du als User von Hoodwinked auf deine Webseite sagen, komm, das unterstreichen wir, das machen wir weg, das schieben wir nach links und hier geben wir 20 Kommentare dazu. Die User, die Hoodwinked nicht benutzen, sie merken davon zum Glück nichts, genauso wenig wie der Seitenbetreiber. Die anderen User von Hoodwinked, die auf diese Seite gehen, kriegen das alles mit. Und können das dann auch entsprechend verändern. Also du hast deine normalen Webseiten, dann kannst du, was weiß ich, zu Bildblock quasi nochmal so einen Bildblock-Blog machen, ohne selber blocken zu müssen, weil du halt einfach die Seite nehmen kannst und sagen, zu dem Kommentar kommentiere ich nochmal was dazu. Ja, cool. Diese Seite braucht eindeutig ein Chatfenster. Da.
Yeah. Das ist witzig. Das ist
sehr lustig, ja.
Ja, das ist ein bisschen abartig, aber witzig.
Ja, es ist sehr spaßig.
Und
es ist in Ruby geschrieben.
Da kommt es wieder raus.
Und elitäre Userbase, oder?
Natürlich. Also
es ist
die elitärste Elite der Elite überhaupt. Mit Auszeichnung, Sir.
Ich habe noch einen abartigen Auswuchs von solchen Sachen, also jetzt nochmal von Reputationssystemen zurück. Es gibt diverse Forensysteme, also BBS, Bulletin Board Systems online, die den Leuten Reputation verschaffen durch die Anzahl der Postings, die sie machen. Also da gibt es diese lustigen kleinen Sternchen und Auszeichnungen und was weiß ich was alles. Dann sind am Anfang sind sie gelb, dann sind sie grün, dann blinken sie oder was weiß ich was in der Richtung. Und,
dann sind die Schriftgröße 20.
Ja, und blinken immer noch.
Genau. Durchaus zuzutrauen den Leuten. Aber dann stehen ganz lustige Sachen in diesen Foren. Zum Beispiel gibt es dann Zählthreads. Da treffen sich dann eine Gruppe von Leuten und der Erste schreibt 1. Der Nächste schreibt 2. Der Dritte schreibt 3. Der Fünfte schreibt 4. So sammeln die Leute Postings.
Das ist doch die Gruppe, die eben die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen experimentell beweisen wollen, oder?
Zum Beispiel.
Effektiv, guter Plan.
Nur, dass jeder das in seinem eigenen Forum normal macht. Das ist kein kollaboratives System.
Nein, sie beweisen halt gleichzeitig, dass eine abzählbar unendlich große Menge von abzählbar unendlich großen Mengen immer noch abzählbar unendlich groß ist.
Auf welchen Daten?
Eben auch
nochmal eine ketzerische Frage. Auf welchen Datentypen operieren die da? So auf was wie Int?
String. Effektiv auf String, ja.
Ah, auf String, das würde ja vielleicht noch gehen.
Naja, eigentlich operieren sie nicht wirklich auf String, sondern sie operieren auf String, der so groß ist, wie der Schreiber von einem Bullshit-Board gerade gemeint hat, dass groß genug ist.
Mhm.
Aber gut, ich meine, Mike muss ja dann wahrscheinlich an einem Mathematikerforum gewesen sein, weil ich kenne das nur mit plus 1.
Plus 1?
Dass man nur plus 1 schreibt. Weil
ja, natürlich, das lässt sich leichter skripten.
Weil die Zahl, das ist ja zu komplex.
Du musst ja nicht pasten und hochzählen und wieder rein.
Man könnte auch mal Primzahlen machen oder so.
Ja, genau, da gibt es natürlich noch schwierige Sachen. Es gibt zum Beispiel dann die Geschichte, dass du bei Vielfachen von 5 oder von 7 dann nur irgendwie Plong reinschreiben musst. Und dann Plong. Ja, und wenn du das nicht tust, dann ist der Fred zu Ende, dann hat einer verloren.
Gut. Achso, du meinst, das ist so wie im Usenet, wer es erst einen Nazi-Vergleich bringt, hat verloren und beendet den Thread.
Genau.
Wie nennt man das Gesetz nochmal?
Godwin's Law.
Godwin's Law ist das, genau. Ist der Thread nur lang genug, kommt irgendwie ein Nazi-Vergleich rein oder so.
Das ist ja das Korollar. Wenn der Thread länger wird, mit steigender Länge des Threads, erreicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nazi-Vergleich stattfindet, 1.
So Leute, wir haben noch 4 Minuten. Ich hätte noch 2 Tops, Web of Trust und soziale Netze, wobei, was?
Ja, soziale Netze hatten wir schon Web 2.0 oder so.
Ja. Ja. Web of Trust könnte man da einfach, wir können die billige Alternative nehmen von damals noch mit einem, wir trusten nur einem. Wie zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich viele Leute hier, die Firefox nutzen mit dem Adblock-Plugin. Und er lädt sich ja eine Blockliste aus dem Netz runter. Also du hast einen Moderator, der woanders sitzt. Und der kann ja im Endeffekt zensurieren, was er möchte. Ich meine, man vertraut ihm zwar, dass er Ads blockt, aber er hat zum Beispiel neulich, war auf Reddit, dass er hat eine Webseite geblockt, die kritisch gegenüber Firefox war.
Aha. Er hat also eindeutig Werbung für alle anderen Browser und damit geblockt.
Ja, und an der Stelle hat man dann halt, ja, denn ich meine, das ist natürlich das Problem mit Web of Trust, ist natürlich besser, weil du es halt dezentral hältst. Mhm. Wenn du es zentral machst, hast du das Problem, dass einer es ausnutzen wird oder kann.
Ja. Und ich meine, das siehst du ja auch bei E-Mail, bei den Gray und Blacklist, wo du dann sagen kannst, ja, okay, dieser Provider hat eine scheiß Politik, von dem nehmen wir keine E-Mails an. Und ups, wir haben eine Blacklist, ja, das schreiben wir den Sicherheitshaber mal rein.
Ja.
Ist ja auch schon passiert.
Das ist im Endeffekt das Problem, was man hat. Das will man ja lösen durch dieses Web of Trust eigentlich, oder?
Vielleicht noch kurz ein Wort fürs, für die Hörer, die Web of Trust nicht kennen. Ja, nein, Web of Trust in zwei Sätzen. Ein Web of Trust heißt im kryptografischen Kontext, den wir jetzt hier benutzen, es gibt ein Schlüsselpaar, das ich benutzen kann, um beliebige Dinge zu verschlüsseln, um aber diesem Schlüsselpaar zu vertrauen, sprich, um sicher zu sein, dass dieses Schlüsselpaar einer bestimmten Person gehört, muss ich diesem Schlüssel trauen, also dem öffentlichen Schlüssel in dem Fall. Die Privaten sollte ich ja nicht kennen. Und je nachdem, wie viele Leute unterschrieben haben, dass dieser Schlüssel zu dieser echten Person passt, desto mehr Vertrauen ist dann eben in diesen öffentlichen Schlüssel da. Und ich kann dann einstellen, erst wenn 5 Leute diesen Schlüssel unterschrieben haben, dann vertraue ich automatisch, ohne selbst das gesehen zu haben und verifiziert zu haben, dass dieser Schlüssel dieser Person passt. Also das ist quasi ein System für automatisiertes Vertrauen auf Basis von Reputation, wenn man es schön sagen möchte, und Hören sagen, wenn man fies sein möchte.
Wobei das Ganze natürlich auch komplizierter ist als bloß dem vertraue ich oder dem vertraue ich nicht. Da kann man sagen, weil mit dem Vertrauen kann man natürlich auch einen Flow zuweisen und dann sagen, okay, dem vertraue ich so ein bisschen, und wenn viele Leute, denen ich so ein bisschen vertraue, sagen, dass der ist, der ist, dann vertraue ich dem vielleicht auch ein bisschen, oder bei manchen Systemen kann man auch sagen, okay, dem vertraue ich vielleicht sogar mehr als den anderen.
Die andere Alternative ist die hierarchische, die meistens in Browsern benutzt wird. Da läuft es dann so, dass zum Beispiel eine große Firma oder ein seriöser Vertrieb oder sowas.
Achso, ich wollte jetzt schon vor,
dass der seriös ist.
Ja.
Und wenn ich auf Homepages gehe, dann haben die einen Schlüssel, mit denen möchte ich verschlüsseln. Das kennt man vielleicht so. Das sind diese Meldungen, die ab und zu aufploppen. Dann kann da schon drinstehen, dass dieser seriöse Heini halt dann bestätigt, dass dieser Schlüssel echt ist. Mhm. Das Problem ist halt, das sind halt alles also hierarchische Sachen, die man erst anmelden muss, die Geld kosten und so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass wenn man E-Mails verschlüsseln möchte, gibt es halt sehr viele Schlüssel, die alle irgendwie unterschrieben werden müssten, und damit es irgendwie günstiger funktioniert, gibt es auch die Idee des Web of Trusts, weil man eben nie weiß, ob der Schlüssel jetzt tatsächlich von dem kommt, mit dem ich kommunizieren will, und nicht von jemandem, der sich dazwischen geschmuggelt hat.
Mhm. Ja. Das ist vergleichbar mit so einem Passsystem. Es gibt halt eine Stelle, der vertraut man.
Ja.
Das sind halt die staatliche.
Welche Bundesdruckerei?
Genau, Bundesdruckerei zum Beispiel. Und wenn AG? Die sagt, der ist derjenige, AG, ja. Weil das halt in dem Pass drin steht, den der hat,
dann sag mal Schäuble.
Derjenige, ja.
Ja, klar. Ja.
Chain of Trust wird das manchmal genannt, im Gegensatz zu Web of Trust. Wenn man eine eigene Kette hat und man vertraut halt dem Obersten oder irgendeinem in der Kette, und dann passt das.
Ja, aber ich meine, das haben wir im realen Leben ja auch, weil ein Betrieb vertraut der Chef dem Personalchef, dass er Leute einstellt, die tatsächlich arbeiten dürfen, und der Personalchef guckt sich halt die Zettel an und sagt, ja, okay, das giltet, und weil er ja den anderen vertraut, dann hast du auch diese Chain of Trust, die halt in dem Fall sehr hierarchisch ist, wie schon angemerkt wurde. Im Endeffekt traust du halt der Bundesdruckerei.
Ja. Bei Passen, ne?
Ja. Wobei ja dieses Web of Trust zum Teil auch entstanden ist durch eine gehörige Portion von Distrust, wo Leute gesagt haben, ja, okay, diese großen Zertifizierungsfirmen, ich nenne es mal völlig aus der Luft gegriffen, VeriSign oder Forti, gibt ja noch Unmengen von anderen, die salopp gesagt unterschreiben auch eine Scheibe Salami, wenn man dafür zahlt.
Ja, genau.
Also das war zumindest die Meinung von anderen Leuten, die dann gesagt haben, okay, ich vertraue dann meinem...
Diese Scheibe Salami wurde der Firma vorgelegt.
Ja, ja.
Und ist jetzt signiert.
Eben. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich vertraue meinem Nachbarn eigentlich mehr, und ich hätte gerne ein System, das das unterstützt.
Ja.
Ohne, dass ich eine Certificate Authority mit dem ganzen Gedöns aufmachen muss und eine chefige Webseite dazu packen muss und so. Und was da ja eigentlich auch dazu interessant ist, dann CA-Cert.
ja, was so ein halbhierarchisches Modell versucht zu machen. Also man hat eigentlich ein Web of Trust, in dem Leute gibt, die unterschreiben, ja, das war der, den ich gesehen habe. Und dafür kriegt derjenige sozusagen Trust-Punkte von dem Zertifizierer. Und wenn er genug hat, erst dann darf er selber auch Leute zertifizieren. Mhm. Das ist also im Endeffekt quasi das, was Wikipedia jetzt einführen will.
Ja. Man kann witzigerweise auch das andere machen, also sowohl, was war das bei CRC, das ist ein Web of Trust in einem Chain of Trusts. Wenn ich das Web of Trust erfüllt habe, bekomme ich eine Chain.
Ja.
Und bei VT gibt es das andere, das heißt, du hast da dort hat man, andersrum, eine Chain of Trust in einem Web of Trust. Na ja, egal. Jedenfalls bei VT ist es so, dass du, nee, das ist das Gleiche.
Naja, ich meine, eigentlich ist ja ein Chain of Trust nur ein pathologischer Fall von einem Web of Trust.
Ja, richtig, so rum.
Und ein Web of Trust besteht aus vielen Chains of Trust.
Richtig, ganz genau. Ja, man kann ein Web reduzieren auf eine Chain.
Eben, ist ein pathologischer Fall.
Ja,
sehr gut. So wie das wunderbare entartete Dreieck, das seltsamerweise aussieht wie ein Strich. Das ist auch nur ein pathologischer Fall.
Genau.
So.
Okay.
Dann verabschieden wir uns. Wir sind
Zeit.
Pünktlicherweise 2 Minuten hinten dran. Alternative Crash wartet hier schon und dann ziehen wir noch Musik hoch, damit ihr, ohne dass ihr das zuhören müsst, aufbauen könnt. Und wünschen wir euch noch einen schönen, inzwischen auch sonnigen Sonntag.
Halt, Moment.
Nein!
Wir müssen ja noch auf den Chaos-Treff Montag hinweisen. Und zwar kommt um 20 Uhr.
20 Uhr in der Uni.
Café Einstein, das ist gegenüber vom H8. Oder auf der Homepage, ist die Beschreibung nochmal drin. Könnt ihr Pizza bestellen und uns auch mal in echt sehen. Und wenn ihr Lust habt, Radio mitzumachen zum Beispiel, dann könnt ihr da auch dahin gehen.
Und wenn ihr Pizza bestellen wollt, kommt ein bisschen früher als 8.
Richtig, da geht die Liste raus. So, jetzt noch einen schönen Sonntag.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao, Sön.